Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Wenn es um den Klimawandel geht, dann werden Gespräche schnell hitzig. So mancher bestreitet, dass es diesen überhaupt gibt, andere wiederum verfallen in Angst vor dem Ende aller Zeiten. Was hat es mit der Klimaerwärmung auf sich? Was können wir dagegen tun? Und inwiefern werden Sorgen und Ängste vor der Erderwärmung instrumentalisiert? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Axel Bojanowski.
Hallo Hyslop, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne doch, Herr Bojanowski. Heute ganz großes Thema, Klima und Klimawandel. Vielleicht mal zum Einstieg. Der Unterschied, vielleicht können Sie den mal kurz erklären. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima?
Also Klima ist die Statistik des Wetters, die langjährige Statistik des Wetters. Klima kann man nicht spüren. Ja? Es gibt also keine, es ist nicht so, dass man die globale Erwärmung, wie sie dargestellt wird, irgendwie spüren könnte. Globale Durchschnittstemperatur kann man nicht persönlich erspüren. Und auch die globalen Durchschnittswerte kann man nicht erspüren. Man kann sehen, dass die Pflanzen früher blühen in Deutschland. Man kann sehen, dass es mehr Hitzewellen gibt und sowas. Und auch das spüren, aber die Metriken für die globale Erwärmung, die kann kein einzelner Mensch spüren und es ist eben das Wetter, was man spürt, was sich verändert und der Klimawandel ist eben eine Veränderung aller Rahmenbedingungen, ein schleichender Prozess, den man nicht so einfach festmachen kann, wie viele es gerne hätten.
Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, ne, Pflanzen blühen früher, es wird wärmer. Wie macht sich denn der Klimawandel bemerkbar und welche Konsequenzen kann der denn noch haben, wenn er so weitergeht?
Also es ist völlig klar, dass zum Beispiel es ist ja eine alte Geschichte, dass die CO2 als Treibhausgas klimawirksam ist. Das ist ja etwas, was lange bekannt ist, seit 150 Jahren eigentlich immer wieder bestätigt wurde von unterschiedlichen Methoden her und auch die Dinge, die man sieht und misst, entsprechen dieser Theorie sehr gut. Also man sieht eben, dass die vor allem die Nächte wärmer geworden sind, was eben am besten sich mit Treibhausgasen erklären lässt. Man sieht eben auch ganz allgemein, dass die Durchschnittstemperaturen gestiegen sind und dass es mehr Hitzewellen gibt auf der Welt, dass die Meere wärmer geworden sind. Also dass es eine globale Erwärmung gibt, ist unstrittig und dass der Mensch dahinter steht, ist eben höchstwahrscheinlich, weil es eben diesen anthropogenen Effekt gibt im Klimasystem. Wie groß der Effekt ist, das ist nicht ganz klar. Also wenn man jetzt die Wetterdaten der letzten 150 Jahre sich anschaut und alle Klimakomponenten nimmt, die man so, also Forcings, alle Klimaforcings sich anschaut, die es gibt, dann bleibt fast nur der CO2-Effekt übrig, als wirklich sich herauskristallisierender Faktor. Es kann auch sein, dass man viele Dinge nicht versteht, ja, das ist sogar sicher, dass man manches übersieht und dass man auch beispielsweise, was Wolkenbildung angeht und so weiter, das ist Unwissen groß, aber sozusagen das Nichtwissen, darauf kann man sich schlecht berufen, wenn man sagen will, wenn man die anthropogene Erwärmung sozusagen runterspielen will, weil denn das, was man über den anthropogenen Faktor weiß, entspricht eben ziemlich genau dem, was man auch in den letzten 150 Jahren gesehen hat. Das heißt, ja, man kann konstatieren, man hat eine anthropogene Erwärmung. Wie das weitergehen wird, ist viel schwieriger zu sagen. Dass sie weitergehen wird, ist so gut wie sicher, ja. Also muss man betonen, man kann das nicht beweisen. Also es wird immer so getan, es wäre jetzt bewiesen, dass der Mensch irgendwie eine Klimakatastrophe aufschwemmt. Das haben die Leute, die das herausgefunden haben, auch nie behauptet. Ja, also Klaus Hasselmann zum Beispiel, Nobelpreisträger für Physik, ist ja der Entdecker des menschlichen Klimasignals sozusagen, des menschlichen Signals im Klimasystem. Und der hat nie gesagt, dass das ein hundertprozentiger Beweis wäre, weil es natürlich, man kann nicht alle Faktoren kennen, man kann nicht alles ausschließen, es ist kein linearer Prozess. Es ist ein komplexer Prozess und das heißt, aber es spricht eben alle, das ist irgendwie die beste Theorie, die man hat. Ja, also es gibt keine konkurrierende Theorie, die irgendeiner Weise erklären könnte, was passiert ist in den letzten 150 Jahren im Klima und dadurch ist das anthropogene Forcing, das hat man eben rausgearbeitet, das wird weitergehen, je mehr Treibhausgase in die Luft kommen, die Meere werden sich weiter erwärmen, Meeresspiegelanstieg ist damit auch so gut wie sicher, ja, dass es weitergehen wird. Eis wird schmelzen, wird das Meer noch weiter anheben. Wie stark das aber sein wird, ist unklar. Vor allem ist es kein, kein sehr schneller Prozess. Also es ist nicht so, dass irgendwie, wie das oft dargestellt wird, dass jetzt plötzlich die Meere dann irgendwie die Städte alle verschlingen und so weiter. Und da gibt es also Meeresspiegelkarten von NGOs, die dann immer so zeigen, den Meeresspiegelanstieg sozusagen linear einfach weiter führen oder auch ein bisschen exponentiell. Und dann alles, was unter dem Meeresspiegel liegt, ist dann vom Meer verschlungen. Und dabei werden dann selbst eben Landstriche überschwemmt, die eigentlich jetzt schon unter Wasser liegen müssten. Aber der Mensch schützt sich eben mit Deichen. Und es ist eben so, dass die Landflächen größer geworden sind, trotz Meeresspiegelanstieg, ja, also netto. Und das liegt eben daran, dass der Mensch eben sich nicht nur schützt, sondern eben auch Land gewinnt. Und das sind eben alles Prozesse, die muss man auch mitdenken. Arme Länder heute sind reicher als die Niederlande im 19. Jahrhundert, wo sie eben den Küstenschutz so sehr professionell gemacht haben. Und man kann sich eben schützen, das muss man immer dazu sagen. Das wird auch passieren. Menschen werden sich nicht freiwillig sozusagen überschwemmen lassen. Und also es sind so gegenläufige Prozesse. Und das heißt, wir werden zunehmende Umweltrisiken haben in bestimmter Hinsicht. Also Meeresspiegelanstieg, Hitzewellen. Es wird örtlich mehr Dürre geben. Wo ist allerdings wieder nicht so sicher? Also man, diese Modelle zeigen eben sehr unterschiedlich, wo es mehr Dürre geben wird und mehr Starkregen und so weiter. Das sind Dinge, die lassen sich regional eben kaum auflösen. Und das heißt, man muss eben mit dem Risiko leben. Man muss den Leuten viel besser kommunizieren, dass man steigende Risiken hat in gewisser Hinsicht. Und aber eben auch hohe Unsicherheiten. Ja, also im Wissen, das muss man eben beides kommunizieren. Und deswegen. Und man hat eben auch die Möglichkeit, sich zu schützen, und das muss man alles zusammendenken, und so hat man ja ein komplexes Thema, was aber eben sehr selektiv sozusagen gerne ausgebeutet wird von Interessengruppen. So, jeder nimmt sich das raus, was er gerne hätte.
Da kommen wir noch drauf zu sprechen, aber vielleicht gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Jetzt haben Sie den menschengemachten Klimawandel schon angesprochen. Vielleicht mal erstmal die Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem natürlichen Klimawandel und dem menschengemachten Klimawandel?
Ja, also Klima ist eine Größe, die sich immer ändert. Also Klima ist der Durchschnitt des Wetters, und man hat sozusagen interne Variabilität im Klimasystem. Also das ist auch nicht gut verstanden oft. Ja, also man hat lang dekadische Schwankungen der Ozeanströmungen, die dann eben für veränderte Temperaturen global sorgen. Ja, und man hat auch astronomische Schwankungen, also die Milankovitch-Zyklen beispielsweise, die eben den Stand der Erde zur Sonne eben zyklisch verändern und damit eben dann immer die Eiszeiten wieder haben kommen lassen und wieder gehen lassen, ja. Und also wir leben ja sozusagen zwischen Eiszeit. Und diese Dinge sind grob verstanden, aber eben, was gerade die Ozeanzyklen angeht, nicht so gut. Und das heißt, das ist die Variabilität des Klimas, wird ja auch sozusagen von Paläoklimatologen noch erforscht. Also es gibt die letzten, sagen wir, seit der letzten Höhepunkt, der letzten Eiszeit, vor 18.000 Jahren, es gibt ja einige Klimakurven, die aber nicht kongruent sind. Ja, also es gibt eben von überall auf der Welt unterschiedliche Klimakurven, die werden zusammengelegt, dann versucht man ein durchschnittliches Klima daraus zu rechnen. Die Auflösung ist sehr schlecht. Je weiter man zurückgeht, dann kann man teilweise nicht mal 100 Jahre auflösen. Ja, da würde also die gesamte anthropogene Erwärmung, die wir jetzt erlebt haben, die würde nicht mal in einem Datenpunkt sozusagen zu sehen sein. Das heißt, es ist unglaublich schwierig, die Klima der Vergangenheit aufzulösen in den Daten. Aber dann ist es eben auch wiederum so, gibt es da Klimafaktoren, die man übersieht, ja? Und das ist dann eben immer, auch da ist es dann eben so, dass man sieht, astronomisch ist das eigentlich relativ klar, wann es wärmer und kälter geworden ist in den letzten 18.000 Jahren. Aber man hat eben vor ungefähr 7.000 Jahren eine Warmzeit gehabt, die fast so warm oder sogar genauso warm gewesen sein könnte global wie heute. Und das ist eben astronomisch erklärbar. Aber das sind Dinge, die werden dann gerne herangeholt, um das zu relativieren, was wir jetzt erleben. Aber wir haben jetzt eben zusätzlich das anthropogene Forcing, ja. Und das ist eben etwas, was auch weitergehen wird. Und so lernen kann man eben aus dem Klima der Vergangenheit schon lernen, wie sich Klimawandel auswirkt. Aber man hat eben nicht diesen anthropogenen Klimawandel gehabt, der jetzt künstlich angetrieben wird durch Treibhausgase. Mhm.
Jetzt haben Sie schon gesagt, wir leben in der Zwischeneiszeit. Ist denn schon absehbar, wann die nächste kommt?
Ja, die nächste wäre fällig in, glaube ich, 50.000 Jahren ungefähr. Ich muss immer mal gucken, ob die auf die Zyklen. Und da ist eben auch berechnet worden, dass das eben jetzt schon, es könnte sein, dass diese Periode verlängert wurde durch die Treibhausgase. Dass sie kommen würde, ist klar, weil der Zyklus weiterhin der gleiche ist, ja. Und wir leben nach wie vor im Eiszeitalter. Und das wurde eben ausgelöst dadurch, dass es die Vergletscherung gab im Südpol und Nordpol, sozusagen grob gesagt. Und dadurch ist es eben so, dass wenn die Erde astronomisch eine bestimmte Stellung erreicht, dass eben sozusagen die Strahlungsbilanz so ausfällt, dass es eben global kälter wird und zwar unbremsbar. Also dann gibt es einfach so eine Art Kipppunkt, die dazu führt, dass es dann eben kälter wird und dass deutlich kälter wird und dass es dann eben die Vergletscherung stark zunimmt, global. Und die Gletscher eben auch wieder Richtung Berlin und Hamburg vorstoßen würden. Aber das wäre in der Fernzukunft und das ist dann eine Realität, die nicht mit der heutigen entspricht. Da ist die Zivilisation schon eine ganz andere. Das darf man eben auch bei diesen Berechnungen von Meeresspiegelanstieg nie vergessen. Wenn es was passieren könnte, das ist sozusagen eine der Großrisiken, die man im Auge haben sollte. Es gibt viele Großrisiken, über die so wenig bekannt ist, dass man vielleicht da nicht immer so drauf rumreiten sollte, wie beispielsweise Abbruch der nordatlantischen Zirkulation. Und da wird eben sehr, sehr viel, das ist sehr, sehr viel, wie soll man sagen, Urban Legend auch und so. Aber natürlich sind das alles Risiken, die untersucht werden müssen. Aber was man recht gut sieht, ist, dass die Westantarktis ein Risiko ist, ein Risikogebiet, das eben, wenn die schmelzen würde, so komplett, wenn die einen Kipppunkt erreichen würde und dann eben unwiderruflich schmelzen würde, würde der Meeresspiegel um 7 Meter global ansteigen. So viel Eis ist da gebunden. Das wäre natürlich katastrophal, wenn man sich das so vorstellt. Aber es geht eben auch über Jahrtausende, ne? Also das heißt, so viele Generationen, dass die Menschwelt sich so stark verändern würde und auch damit zu leben lernen müsste, ja. Also es ist nicht so, dass dann immer eine riesige Flutwelle plötzlich ankommt aus der Antarktis und alles verschlingen würde, aber es würde eben eine grundlegende Veränderung der Küsten bedeuten, ja. Und das würde eben natürlich den langfristigen Verlust von Küstenregionen vermutlich bedeuten. Wobei ich mit dem Chefküstenschützer der Niederlande gesprochen habe, vor 3 Jahren war das, glaube ich, und der sagte, 5 Meter könnte man heute schon abwehren. 5 Meter Meeresspiegelanstieg wären abwehrbar technologisch finanziell. Also das wäre möglich. Das heißt, auch der Mensch lernt da ja dazu. Trotzdem ist das natürlich etwas, was teuer ist, was vielleicht nicht überall gelingen würde und was natürlich auch, wie soll man sagen, nicht sicher ist, ja. Also das sind Risiken, die muss man im Auge behalten. Und diese Großrisiken, sogenannten Kipppunkte, da ist eben der UN-Klimarat sehr klar und sagt, man weiß darüber wenig, es gibt erheblichen Forschungsbedarf, es sieht jetzt keine sozusagen Indizien vor bevorstehendes Aufziehen solcher Kipppunkte. Dennoch ist das Forschung, die wichtig ist, um sozusagen das auch im Blick zu behalten. Aber wie gesagt, da ist die Westantarktis sozusagen der Hotspot, würde ich sagen, wo man am ehesten wo das Risiko am größten ist, auch nicht immanent, wie gesagt, auch nicht sozusagen, da steht keine Katastrophe direkt bevor, aber es könnte eben sein, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dort aufgrund der Erwärmung die Schmelze so verstärkt würde, dass sie unumkehrbar wäre. Ja, das könnte sein. Und das ist sozusagen etwas, was gut erforscht werden sollte.
Aber ich höre schon raus, wir sind dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert und wir waren ja auch schon im Lauf unserer Geschichte auch immer ganz erfinderisch, wenn es darum ging, auf unsere Umwelt irgendwie zu reagieren, oder?
Ja, na klar. Also der Mensch hat mit Klimawandel immer leben müssen. Und die kalten Zeiten waren die schlechteren Zeiten, ne? Das muss man ganz klar sehen. Die kleine Eiszeit war eine katastrophale Zeit für die Menschheit, auch gerade in Europa. Also es war eben gerade die kalte, also sich gegen Kälte zu schützen und Dürre, das war eben immer das Problem. Also die kalten Zeiten sind auch niederschlagsärmere Zeiten. Und dann gab es eben noch die Krankheiten, die dazu kamen. Also das Mittelalter in Europa war eben viel mit der kleinen Eiszeit zusammen. Und das waren harte Zeiten, ja. Und die mittelalterliche Warmphase von ungefähr 1000 bis 1200, Ende des 13. Jahrhunderts, das war eben eine relativ gute Zeit, ja. Also da sind die Städte gewachsen und so weiter in Europa. Und gegen den Klimawandel hat man sich immer gegen Klimawandel, gegen Wettergefahren hat man sich immer versucht zu schützen. Es war immer schon so auch, das ist interessant eigentlich, dass Menschen immer schon gedacht haben, Das Klima ändert sich zum Bösen. Das ist etwas, was Soziologen erforschen, was mich auch recht überrascht hat. Also, das ist sozusagen dieser Reflex, dass wenn man dass man immer Vorboten zu meinen zu sehen sozusagen in Wetterereignissen, dass sich etwas zum Schlechten ändert und dass sich damit auch irgendwelche Sünden der Menschheit gerecht werden sollen oder so. Ja, dafür finden sich viele sozusagen in der Geschichte viele Beispiele, dass Menschen glaubten, das Wetter verändert sich zum Bösen, weil sie irgendwie falsch gehandelt hätten und deswegen muss ich mehr bestraft werden. Ja? Bis zu so absurden Dingen wie in der Schweiz im 19. Jahrhundert noch, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo die Blitzableiter als Schuldige für Klimawandel galten. Ja, und die Blitzableiter abgebaut werden sollten, weil man glaubte, das würde hätte Starkregen ausgelöst und würde das Wetter böse machen. Und so diesen Reflex, das scheint auch eine anthropogene Konstante zu sein, aber das darf man dann auch wiederum nicht sozusagen gegen die Physik in Stellung bringen und sagen, ja, deswegen ist jetzt CO2 kein Treibhausgas, ja. Aber man sollte es mitdenken. Also es ist sozusagen, es gibt einen Reflex und eine, wie soll man sagen, das Bedürfnis, schlechtes Wetter als Vorboten für eine böse Klimaänderung zu interpretieren. Dafür finden sich viele Beispiele in der Geschichte.
Jetzt ist es so, wenn man sich so als Laie das Thema anschaut, hat man das Gefühl, ständig wird, Sie haben zwar schon gesagt, es ist sehr schwierig mit dem menschengemachten Anteil, dies genau zu quantifizieren oder auch nachzuweisen, aber es wird immer so getan, jeder Überschwemmung, jeder Hurrikan, jeder heißer Sommer kommt sofort, ja, das ist der menschengemachte Klimawandel, schwingt entweder explizit oder implizit mit. Wie sehen Sie das dann?
Also bei Hitze ist es natürlich logisch. Also wenn sich die Durchschnittstemperatur erhöht, dann erhöhen sich entsprechend die Extreme. Also das ist ganz, wie soll man sagen, trivial eigentlich. Bei Hitze ist es trivial. Gleichzeitig, und das ist wiederum, was dann immer gerne verschwiegen wird, mildert sich aber die Kälte, mildert sich die Extreme ab. Das ist dann genauso trivial. Also wenn die Hitzeextreme extremer werden, dann werden die Kälteextreme weniger extrem. Das wiederum nicht bedeutet, dass es dann keine Extreme mehr gibt. Ja, das wird ja immer gerne gesagt. Es gibt plötzlich keinen Schnee mehr oder sowas, weil deswegen Klimawandel. Das ist natürlich Unsinn. Aber es ist eben so, dass es mehr Hitze gibt und Kälte ist aber tödlicher, ne? Also es sterben global 10-mal mehr Leute an Kälte als an Hitze. Das heißt, das gibt es auch einen positiven Effekt, dass es eben weniger Kälte gibt. So, dass es mehr Hitze gibt. Es wird gerne gegeneinander aufgerechnet, ja, weniger Kältetote, mehr Hitzetote und so. Das heißt, es könnte sogar sozusagen positiv sein, aber man darf dabei nicht vergessen, dass diese Hitze eben in bestimmten Regionen besonders zuschlägt und das sind dann eben Regionen, die heute schon heiß sind. Und dann ist eben die Frage, wann sind da so Temperaturen erreicht, die dann ja, das sozusagen menschliches Leben vielleicht nicht mehr möglich machen würden. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend, weil sich gerade Menschen in sehr heißen Regionen gelernt haben, sehr gut zu schützen. Also man denke an die arabische Halbinsel, ja, eine der feuchtheißesten Regionen der Erde. Und da sind ja prosperierende, reichere Regionen, wo kaum jemand an Hitze stirbt. Ja, also das sind sehr gut gegen wettergeschützte Städte. Es ist natürlich, ich für mich jetzt als Deutschen relativ Ich würde da nicht gerne leben, ja, mir ist das viel zu viel Hitze und so weiter, aber es ist ja so, dass man da selbst draußen dann von Klimaanlagen umgeben ist, ja, aber auf den Straßen, Verkehrsübergängen und so weiter, überall sind Klimaanlagen, weil die Energie so billig ist und dort und das heißt, die haben sich gelernt, dagegen zu schützen und das ist eben etwas, was man bei dem Thema gerne ja auch weglässt, dass diese Kühlung eben möglich ist, ja. Aber man hat eben, also was die Extreme angeht, wird man mehr Hitze sehen und das wird auch mehr werden. Und da ist aber die Frage, wie stark, lässt sich schwer sagen. Es ist unklar, wie stark die globale Durchschnittstemperatur zunehmen wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Risiko, was in manchen Regionen durchaus für längere Zeit eben für Temperaturen sorgen kann im Sommer, die sehr, sehr schwierig sein können.
Jetzt habe ich eingangs schon gesagt, sobald es ums Thema Erderwärmung, um Klimawandel geht, da erhitzen sich ganz schnell die Gemüter. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, Herr Bojanowski, und sagt, ich glaube überhaupt nicht an diesen menschengemachten Klimawandel, das ist doch alles nur natürlich und das sind halt Schwankungen. Was sagen Sie dem?
Ja, ich finde, man kann das ja meinen. Und ich finde auch diese ganze, dieses, dieses, diese, 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 wie soll man sagen, dieser Krieg, der dahinter steckt, den habe ich nie wirklich verstanden. Ich finde das sehr ja, unproduktiv und sehr, wie soll man sagen, auch Ja, zweifelhaft, dass Leute glauben, sie wären irgendwie die besseren Menschen, weil sie eine andere Meinung haben oder keine Ahnung. Das ist gerade bei diesem Thema völlig fremd, weil es geht da ja um naturwissenschaftliche Fakten. Und wenn man denn die besseren Fakten hat, dann kann man doch das ganz ruhig darlegen und wird doch nicht versuchen zu erniedrigen und so weiter. Das ist, ich habe aber oft festgestellt, dass gerade die, die eben sich immer auf Wissenschaft berufen, oft davon gar nichts wissen. Also gerade wenn es um Klimawandel geht, sind die Leute, die so in diesen NGOs sind und so oft Leute, die eigentlich gar nichts mit der Naturwissenschaft in Kontakt gekommen sind und oft das gar nicht erklären können, was da eigentlich abläuft, was Klimawandel eigentlich ausmacht. Das finde ich auch faszinierend, ja. Das ist dann eben so auch, ja, da wird eben so Science-Shaming betrieben, kann man sagen, dass man eben den Leuten so irgendwie Wissenschaft um die Ohren wirft, die man selber nicht versteht. Aber also was, Ihre Frage war ja, was man den Leuten sagt. Also es passiert mir ja relativ häufig, weil ich habe das oft erlebt, dass, also ich sage ja, ich komme in Kontakt mit Skeptikern, die eben glauben, sie hätten in mir jemanden, der sozusagen ihrer Skepsis zustimmen würde, ja, weil meine Artikel sind ja relativ kritisch, ich begleite diesen Diskurs ja sehr kritisch, weil ich eben glaube, dass Journalisten das so machen sollten, weil man einfach die Hintergründe herausarbeiten muss, spielen viele Interessen eine Rolle, es ist eben, die Hinterbühne sieht ganz anders aus als die Vorderbühne, wie bei allen Themen, ja, und das muss man ausleuchten, die Dilemmata, die Probleme, die Widersprüche, das Unwissen, das finde ich, das ist Journalismus, das muss bei dem Thema genauso sein wie bei allen anderen Themen. Das heißt aber wiederum nicht, dass man dann sozusagen alles negiert, was sozusagen für eine Klimaerwärmung spricht. Ganz im Gegenteil. Also ich versuche ja aus dem Blickwinkel der Naturwissenschaft zu argumentieren und das zu sagen, auch das zu darzustellen, was die Wissenschaft denn so bereithält. Und das ist aber oft eben, wie Leute stellen sich so vor, die Wissenschaft hätte sozusagen, würde mit so einem Stein vom Berg kommen und da würden dann die Gesetze draufstehen über die Klimaerwärmung und das wäre alles in Stein gemeißelt und das wäre alles ganz klar und die Wissenschaft hat festgestellt und 97% sind sich einig und sowas. Das ist natürlich alles völliger Unsinn. Also so funktioniert Wissenschaft überhaupt nicht, ne? Wissenschaft, gerade was so komplexe Wissenschaft angeht, die eben mit so vielen Faktoren gleichzeitig operieren muss wie Klima, ist natürlich mit hohen Unsicherheiten behaftet und Unsicherheiten und Unwissen. Und das muss man eben mitbeschreiben, damit man gerade gegenüber solchen Leuten, die Sie jetzt gerade zitieren, den Skeptikern, da kann man eben immer, da muss man eben auch klar sagen, die haben eben viele Punkte auch, ja. Also da ist eben Skepsis auch angebracht bei diesem Thema. Ja, ganz prinzipiell. Sollte man skeptisch sein, wenn man diese Leute hört, die dann mit den 97% Einigkeit und so reden, da sollte man natürlich skeptisch sein. Und wenn Leute so apodiktisch über dieses Thema reden und so deterministisch und sagen, eigentlich alles klar, wir wissen eigentlich alles und so weiter, dann ist Skepsis wird geradezu provoziert. Deswegen hat diese Gegenbewegung in der Klimadebatte, die ist sozusagen auch gerade von den Apodiktikern auch wirklich groß gemacht worden, ja. Weil man eben so wie Expertenwissen bei diesem Thema mobilisiert wird, muss man skeptisch werden. Andererseits, ich versuche das immer dann sozusagen aus den Unsicherheiten heraus zu schildern, dass es diese Unsicherheiten groß sind in den Kenntnissen und dieses Unwissen groß ist, aber dass es eben bestimmte Dinge auch gibt, die man gut weiß. Also die Klimawirksamkeit von CO2 ist sehr gut bekannt. Die kennt man aus unterschiedlichen Gründen, von unterschiedlichen Ansätzen, ja, auch astronomisch. Ja, warum ist die Venus so warm? Das kann man nur mit Treibhausgas erklären und so. Und das heißt, man ist, auch was man gemessen hat, Satelliten messen ja den Treibhauseffekt. Treibhauseffekt. Und das sind Dinge, die kann man darstellen, ohne diese Leute zu beschimpfen. Ich finde es eigentlich gerade sympathisch, wenn Leute skeptisch sind, weil das ist ja eigentlich im Wissenschaftsbetrieb sind die meisten Leute so. Also es ist ja etwas, was Journalisten auch so schwer. Leute, die Wissenschaft nicht von innen erlebt haben, glauben irgendwie, da würde irgendwie sozusagen in der Wissenschaft würde Wissen produziert, das dann der Weisheit letzter Schluss wäre und den Menschen sozusagen, ja, wie gesagt, auf Steintafel serviert, die Fakten dann so vom Berg bringen und damit könnte man dann eben Politik machen. Nein, das ist eben sehr viel ungewiss. Und das zu beschreiben, das ist letztlich das Entscheidende und in der Wissenschaft. Im Wissenschaftsbetrieb ist es völlig normal, skeptische Fragen zu stellen und die eigenen Ergebnisse skeptisch zu hinterfragen. Und auch die Sprache ist eben sehr stark mit Unsicherheitsbegriffen und ja, von Unsicherheitsbegriffen geprägt, ja, von Bandbreiten gesprochen und so weiter. Und das heißt, das muss man auch lernen. Das müsste im öffentlichen Diskurs viel stärker klar sein, dass man, wenn man über Wissenschaftsthemen redet, bei Corona wurde es ja auch klar, dass man nicht von Sicherheiten sprechen kann. Das ist ganz selten der Fall. Also wenn dann bei der Fallgeschwindigkeit oder so, ja, bei der Newtonschen Physik und so, da kann man das machen. Aber man kann das bei so komplexen Themen nicht machen. Und wenn man das aber nicht macht, dann beschwört man geradezu die Skepsis heraus, weil die eben berechtigt ist gegenüber einem apodiktischen Diskurs. Und das ist, deswegen würde ich immer versuchen, die Skepsis sehr ernst zu nehmen, weil sie eben oft berechtigt ist und diese skeptischen Fragen eben auch oft sehr gut sind. Und diese brauchen ja eigentlich den Diskurs. Und aber es ist eben leider so, ich gemerkt habe, dass viele, deswegen sind ja auch sozusagen Leute, die skeptisch dieses Thema angehen, werden ja auch kaum zu Fernsehdebatten also eingeladen, weil es eben dann keine Leute gibt, die das dann wirklich kontern können. Ja, das ist dann eben so, die haben dann Angst, dass der Diskurs entgleitet und dass dann die Skeptiker plötzlich dann die Gewinner der Debatte sind, weil alle blöd dastehen. Und dann ist es eben so, dass der Diskurs eigentlich gar nicht wirklich geführt wird und der driftet dann so in irgendwelche Internetforen ab und wird dann gekapert von Leuten, die, das ist ja passiert, die eben eigentlich gar nicht naturwissenschaftlich debattieren, sondern eigentlich rein politisch und kulturell. Das ist ja eigentlich, da geht es ja um Identität und so weiter ja ganz viel. Ne? Also Energiewende ist ja ein gutes Beispiel auch dafür. Das sind ja kulturelle Gruppen, die da miteinander kämpfen. Und da geht es ja gar nicht um Technologie und Energie oder solche Dinge. Ne?
Über die Energiewende und auch über den Umgang der Medien sprechen wir gleich noch.
Ja.
Aber Sie haben eben so ein schönes Bild verwendet. Sie haben gesagt, man muss auch mal hinter die Bühne schauen. Schauen wir doch mal hinter die Bühne, Herr Bojanowski. Man hat immer schnell den Eindruck, beim großen Thema Klimawandel oder Erderwärmung, da geht es dann auch viel um Macht, da geht es um Einfluss, da geht es um Deutungshoheit, da geht es aber auch um Geld. Insbesondere durch Lobbyorganisationen oder einfach durch wohlhabende oder mächtige Personen, täuscht dieser Eindruck?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja bei allen Themen, die irgendwie politisch werden, ist es natürlich in der Natur der Sache, dass es dann auch um Macht geht. Ja? Also man kann ein Thema, Umwelt ist eigentlich das spätestens seit den 70er Jahren ja das Thema, das Softpower-Thema überhaupt. Also das ist ja Deutschland, ist in die Vereinten Nationen eigentlich wieder aufgenommen worden in den Anfang der 70er über das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Deswegen ist Deutschland auch immer der große Geldgeber da. Und weil man da hat eben über Softpower Einfluss bekommen. Und das gilt nicht nur für Deutschland als Staat, sondern das gilt eben auch für sehr viele NGOs, für sehr viele Politiker. Ich meine, man denke an die Anti-AKW-Bewegung, eine völlig nationale Bewegung, die aber über die Atomangst wiederum auch, da ist dann eben auch sozusagen, es hat einen realen Kern gehabt in der Angst vor Atombomben, der Friedensbewegung, die sich dann aber sagen, als sie schwächelt, zusammenschloss mit der Anti-AKW-Bewegung und der Umweltbewegung und dann eine völlig irrationale Anti-AKW-Angst gebar, die aber in Deutschland so deutungsstark wurde, weil man da eben etwas ansprach in den Deutschen, das irgendwie zum Klingen kam, ja, und das ist ja nirgendwo anders so, außer in Deutschland. Und da hat man eben sozusagen ein Machtinstrument gehabt. Die Anti-AKW-Bewegung war eine politische Machtbewegung, mit dem die eben dieses Machtpotenzial durch die Atomangst hatte, die irrational war. Und das ist bei Umweltthemen immer so. Also wenn man sich diesen Paul Ehrlich, nicht den Mediziner, nicht den deutschen Mediziner, sondern diesen Untergangsprediger, Insektenforscher aus den USA, der gerade gestorben ist, anschaut, der hat ja vor Hungersnöten gewarnt, Anfang 70er Jahre, Ende der 60er. Einfach sozusagen linear hochgerechnet, es gibt so und so viele Hungersnöte und die Weltbevölkerung wächst exponentiell und deswegen werden jetzt schon sicher, hat gesagt, kein Zweifel mehr, es wird auf jeden Fall passieren. Hunderte Millionen Menschen, Milliarden Menschen werden verhungern und ganze Länder werden ausgelöscht werden und das ist alles sicher schon. Und das ist dann immer so, Naturwissenschaftler, die bereit sind, solche Thesen aufzustellen, bieten eben großes Machtpotenzial für Politiker, weil sie eine Knappheit von Ressourcen beschreiben, die eben politisches Management erforderlich macht, vermeintlicherweise. Also das sieht man auch jetzt im Klimadiskurs. Also diese Klimaforscher, die in dieser Weise apokalyptische Dialektik anwenden, die sind dann eben in den Vereinten Nationen beliebte Redner, ja, weil die Vereinten Nationen als globale Manager, sozusagen Manager globaler Politik, diese Art von Rhetorik gut brauchen können, um sozusagen ihre Daseinsberechtigung zu unterstreichen, ja. Also dafür braucht es, um sozusagen globale Probleme zu lösen, globale Ressourcen zu managen und Knappheiten zu managen, dafür bräuchte es eben eine globale Organisation wie die Vereinten Nationen. Und das ist eben sozusagen, ist bei diesen Themen immer so, deswegen sind die so dankbar, weil man kann immer globale Apokalyptik sozusagen beschwören und damit eben sozusagen das Thema so groß machen, wie es nur geht. Ja, wie der Paul Ehrlich es gemacht hat, wie der Club of Rome Anfang der 70er auch mit dem Ende der Ressourcen. Ja, also dieser Bericht von den Grenzen des Wachstums, dass man sagt einfach, in den nächsten Jahrzehnten gehen die Ressourcen zu Ende. Peak Oil wurde ja auch schon 20 Mal vorausgesagt. Und jetzt habe ich gerade wieder gelesen, ja, wahrscheinlich doch erst 2050 und so. Und das wird immer wieder in die Zukunft verlängert, weil man eben immer wieder den Fehler macht, dass man einfach den Status quo einfach in die Zukunft voraus, in die Zukunft weiter linear rechnet. Das ist eben ein völliger Unsinn, weil man eben menschliche Kreativität, Innovation und wirtschaftliche Einflüsse eben nicht mitrechnet dabei. Aber es ist eben nützlich. Also diese Art von Club of Rome wurde weltberühmt. Man hat diese Leute, die damals diese falschen Vorhersagen gemacht haben, sind werden auch heute noch gefeiert, kriegen Preise, sind Ehrendoktorwürden überall. Die Medien reichen sie jedes Mal unkritisch durch und so. Das sind Phänomene, die sind, ich mache das ja schon 30 Jahre im Journalismus, ich staune einfach drüber, dass das immer funktioniert. Ja, das sind diese Leute sind wirklich seit 50 Jahren da, machen immer die gleichen falschen Vorhersagen und verschieben die einfach immer nur weiter in die Zukunft und trotzdem werden die immer wieder eingeladen, um das Gleiche nochmal zu sagen, was aber schon tausendmal sich als falsch erwiesen hat. Das zeigt eben, dass viele Leute davon profitieren, dass es eben sozusagen nützlich ist und gerade politische Parteien profitieren davon, wenn sie Leute auf Leute verweisen können, die eben Mängel beschreiben, die dann Politiker scheinbar ja, auf den Plan rufen, um die Probleme zu lösen.
Wie wurde denn die Klimadebatte in Ihren Augen bislang medial, aber auch politisch geführt? Hat da eher, ja, ich sag mal, der kühle, der langweilige Realismus überwogen oder war es da nicht eher alarmistische Töne, vielleicht sogar manchmal Hysterie?
Ja, das gibt ja so ein Auf und Ab. Also es ging ja los an den Ende der 80er, wo dann auf das Klimaproblem aufmerksam gemacht wurde, auch schon so mit Übertreibungen. Ja, das wurde dann sofort medial gekapert, auch das Thema mit Übertreibungen. Die Unsicherheiten wurden völlig, gingen von Anfang an unter. Die NGOs haben das sofort gekapert. Es war nämlich gerade die Zeit die Wendezeit, der Kalte Krieg ging zu Ende. Und diese NGOs, die bislang gegen atomare Bewaffnung waren, gegen Atomwaffen und für Frieden, die haben dann wenigstens auf Klima umgesattelt, ja, in 1991. Und auch diese Prominenten und so weiter, die ganze Hollywood-Schickeria und so, die hat auch sofort auf dieses Thema eingeschwenkt und haben dann Glasnost für Klimawandel auf der Ranch von Robert Redford und so weiter, keine Ahnung, gibt es alle möglichen Geschichten. Es gab dann sofort riesige Konferenzen der Hollywood-Schickeria und der NGOs und so. Und dann gab es immer ganz wenige Klimaforscher, die sich da auch dann dafür bereit erklärten, da mitzumachen. Das waren dann die in der Öffentlichkeit mitmischten und auch interviewt wurden, mit den extremen Vorhersagen kamen und es auch genossen, ja, dann in den Talkshows zu sitzen und diese Vorhersagen zu machen, die alle so ja frösteln, die so Gott, oh Gott, oder eben schwitzen, die sind besser gesagt bei diesem Thema. Und das ging in den 90ern los und das wurde gleich ganz hochgerissen und dadurch kam dann die Skeptikerbewegung in Bewegung. Also eine von der Erdölindustrie finanzierte Bewegung, die sozusagen das ganze Thema abräumen wollte, weil das Geschäftsmodell ja in Frage stand. Ja, also das war natürlich auch, da wurde dann eben wieder besseres Wissens auch die Klimawissenschaft als Ganzes, als in Gänze angegriffen, frontal attackiert und auch versucht unglaubwürdig zu machen, ja, mit fiesen Methoden. Und da war auch viel Geld dahinter. Und diese Skeptikerbewegung hat dann auch, die hat auch Erfolge gehabt. Also muss man sagen, da gab es eben in Europa, allerdings in den USA vor allem, in Europa nur 1997 gab es plötzlich so einen Peak in den Medien, ist der Mensch gar nicht schuld am Klimawandel, plötzlich bei Zeit und Spiegel zu lesen, weil diese Skeptikerlobby in Europa mal kurz eine Tour machte und die Journalisten irgendwie, was ich mal traf und so, dann wurde das sozusagen, kam das mal in die Medien, aber es war der einzige Moment eigentlich in Deutschland seit 97, 98, wo das mal so wirklich nach vorne kam. Ansonsten haben Kommunikationsforschung immer ergeben, in Deutschland, Europa haben Skeptiker konnten nie durchdringen in den Diskurs, aber es gab eben so ein Auf und Ab, was die Apokalyptik anging. Ja? In den 2000ern, das war interessant, Anfang der 2000er war es eigentlich so, gab es Umfragen, fast alle hielten die globale Erwärmung für real in Deutschland und auch für riskant. Also und auch in den USA übrigens. In den USA gab es in der Zeit auch eine große Übereinstimmung zwischen Demokraten und Republikanern. Und zwar interessanterweise bis zum Al Gore-Film, dieser große, der Al Gore-Film, wie hieß er denn noch?
Das war aber nicht Inconvenient Truth, ne, oder?
2006, die Wahrheit, mein Gott, egal.
Ich glaube, in Inconvenient Truth war das, exactly, also im Englischen, ne?
Ja, ja, genau, unbequeme Wahrheit, genau, Inconvenient Truth, exactly. Und das war, das kam 2006, der Film, und das war dieser Lichtbildvortrag, mit dem er um die Welt gezogen ist. Und dafür hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Und interessanterweise führte das nicht dazu, dass sozusagen die Leute dann sagten, jetzt müssen wir erst recht handeln und jetzt sind wir noch überzeugt auf den Klimawandel. Es passierte genau das Gegenteil. Ja, die Demokraten in den USA, die Linken, wurden stärker überzeugt danach, waren das noch handlungsfreudiger in Sachen Klimaschutz, aber die Republikaner wurden abgeschreckt, weil Al Gore der falsche Bote war. Ne? Das haben Kommunikationsforscher herausgefunden, dass eben die Leute von dem Boten, mehr abgeschreckt waren als von der Botschaft. Also Al Gore wollten sie nicht folgen, weil sie ihm nicht vertrauten. Die wollten also keine linke Politik, ja, sondern die wollten den Klimawandel bremsen. Und das wurde eben, das war das Problem, der sollte eben immer nur ganz eingeengt mit den Methoden der Linken gelöst werden. Also Dirigismus, ja, Verzicht, Umverteilung, Einschränkung, dann eben so auch so Energie, die eben nur lokal war, ja, also keine Kernkraft und so, also Dinge, die wirklich helfen, wurden eigentlich oft ausgeschlossen, also technologische Lösungen auch gerne. Und es wurden immer so lokale Lösungen bevorzugt. Und das ist ein großes Problem gewesen im Diskurs dann, dass die Handlungsmöglichkeiten eben so stark eingeschränkt wurden und dass eben die Sache so politisiert wurde. Und das ging dann bis Kopenhagen 2009, das war die große Klimakonferenz, wo man eigentlich das Problem lösen wollte, Obama, Merkel und so weiter. Und das ist ja total gescheitert. Und danach war das erstmal, und da kam Climate Gate, dieser Klima-E-Mail-Skandal, wo E-Mails geklaut wurden von Klimaforschern und dann alles Mögliche da reingelesen wurde, alle möglichen Skandale, die da aufgeblasen wurden. Und da kam eben das, was dann behauptet wurde, war meistens falsch. Also von wegen, Klimaforscher zugegeben hatten, es gibt das alles gar nicht und so weiter. Das stimmt alles gar nicht. Aber diese E-Mails haben eben ergeben, dass in der Klimaforschung ein großer, ja, Grabenkampf stattfand, also Gatekeeping und dass eben Studien extra nicht in die Fachzeitschriften zugelassen waren, wenn sie zu skeptisch waren und dass da eben bestimmte Leute eben große Macht hatten, bestimmte Forscher. Und ich beschreibe das übrigens in meinem Buch, kann ich ja mal zwischendurch sagen, in meinem Klimabuch beschreibe ich diese Art von Kämpfen und in der Klimaforschung und um dieses Thema habe ich das so nachvollzogen, wie das war. Und es ist eben so, dass man eben durch diese Climate Gate-E-Mails wirklich offen sah, dass es da eben wenige Forscher eine große Macht hatten und eben den Diskurs sehr stark verengten. Und dadurch ist das Misstrauen nochmal dann wieder größer geworden. Ne? Anfang der 2000er war es eben so eigentlich Einigkeit, man wollte handeln und so weiter und auch in den USA unter Republikanern, Demokraten ähnlich. In Deutschland eine Riesenübereinstimmung. Es gibt eine Umfrage von Anfang der 2000er, 98% der Deutschen sagten ja, Problem und Klimawandel. Und das heißt, man hat eigentlich, wie gesagt, da hatte man eigentlich beste Voraussetzungen, aber dann kam eben die Nutznießer und haben wie Al Gore, ja, auch in der erneuerbaren Energiebranche investiert. Die haben dann eben sozusagen das gemacht, was dann eben danach viele gemacht haben. Die haben dann so kommuniziert, dass sie die andere Seite abschrecken, aber in der eigenen Gruppe reüssierten. Also Al Gore wurde zum Star, Friedensnobelpreis und so weiter bei den Linken, ja, und auch bei den europäischen Linken und so. Da wurde das Thema eben sozusagen ein Thema der Schickeria und es wurde sozusagen auch, ging da um kulturelle Kognition, ja, dass man sich eben da wiedererkannte und so und vergewisserte und man sprach eben zur eigenen Gruppe in Sachen Klimawandel. Und es gibt Kommunikationsstudien, die zeigen, also wer am manichäistischsten, am kämpferischsten dieses Thema kommuniziert, bekommt am meisten Applaus in der eigenen Gruppe. Ja? Auf Facebook hat man das nachvollzogen. Die haben die meisten Follower, die kriegerischsten Klimaforscher. Ja? Und das gilt für beide Seiten. Ne? Und das heißt, es wurde belohnt, was eigentlich kontraproduktiv war, nämlich die manichäische Kommunikation. Das sieht man auch bei heute auf sozialen Medien, bei Twitter und bei Facebook und überall sind die lautesten und feindseligsten, sind die am meisten Follower bekommen. Und das ist eben ein sich selbst steigender Prozess, der diesen Manichäismus eben noch festigt und im Grunde anheizt. Das ist eben passiert und damit wurde das Thema zwar immer wieder groß, also dadurch wird es dann medial auch sehr schön, also Journalisten gehörten dann eben gerne auch zu diesem, Journalisten sind ja in Deutschland auch zu, was ich für 80% links oder so ungefähr, nach meinem Pi mal Daumen Erfahrung an 30 Jahren. Und da ist man völlig sozusagen selbstverständlich auf der Seite derjenigen, die das Klimathema mit einer linken Brille angucken, ja. Und das führte eben auch dazu, dass die Berichterstattung sehr homogenisiert wurde, sehr verengt wurde und auch sehr dramatisiert wurde. Also jede Studie, die in irgendeiner Weise etwas Dramatisches über Klimawandel erzählt, wird einfach durchgereicht in den Medien. Ja. Es ändert sich gerade ein bisschen, aber seit Fridays for Future 2018 ging es dann ja richtig los. Damals war ich noch beim Spiegel und da habe ich das sozusagen mitbekommen, wie die Redaktion auch sagen, dieses Thema, es wurde richtig von oben bestimmt, Chefredaktion, wir machen das zum ganz großen Thema, Ressort Klimakrise, wir holen jetzt jemanden von Greenpeace, der das Thema hier macht und so weiter. Und es wurde so richtig angeschärft und man hat sich das gegriffen, weil man merkte, das eigene Milieu, da funkt es bei dem Thema und das läuft und da kann man sozusagen auch Netzwerke bauen dann, ja. Da kriegt man Anschluss an große linke Netzwerke und kriegt Preise und so weiter, weil alle dieses Thema beklatschen. Und das war ein selbstverstärkender Prozess ab 2018. Jetzt flacht er gerade ein bisschen ab, also weil es jetzt eben, man gemerkt hat, dass es eben auch andere Themen gibt, die wichtig sind, nicht nur Klimawandel und vor allem, dass eben so, wie das Thema diskutiert wurde, war es kontraproduktiv. Ja, ich habe das damals auch immer gesagt. Ich habe gesagt, wenn ihr das jetzt so übertreibt, dann wird der Backlash umso stärker ausfallen, weil die Dinge, die man behauptet, die werden dann wieder zurückgenommen. Also man kann nicht einfach behaupten, was da alles behauptet wurde an Extremen. Ständig ist der Golfstrom abgerissen. Ständig, also der Golfstrom in der Alltagssprache eigentlich eine nordatlantische Zirkulation. 5 Grad Erwärmung müssen erwartet werden. Kipppunkte jetzt überall. Und das wurde alles so stark übertrieben und so, wie soll man sagen, so unreflektiert, undifferenziert kommuniziert, dass die Gegenbewegung sozusagen ja so schleichend, aber immer stärker wurde, weil die Leute das irgendwann gemerkt haben, ja, das ist völlig überkandidelt, ja. Also man kann ja sozusagen vor Kipppunkten warnen, aber man muss dann immer beschreiben, wie wahrscheinlich ist das denn eigentlich, ja? Und was weiß man da eigentlich wirklich drüber? Und das wird dann eben kaum noch gemacht. Und so gab es eben dieses Auf und Ab. Und nach Kopenhagen 2010 ging es erstmal runter. Und dann ging es bei Paris 2015, als das UN-Klimaabkommen geschlossen wurde, da gab es einen riesen Hype. Jetzt retten wir die Welt und alle sagen so, jetzt Deutschland geht voran und Wind und Sonne, jetzt wird alles gut. Und ich weiß noch 2013 auf der UN-Klimakonferenz in Warschau, wie die Deutschen, die wurden wie Heilige verehrt, ja, wie die deutschen Ministerium und Staatssekretäre dann auftraten und haben sie die großen Räume gemietet und dann kam, das war wirklich bis auf den letzten Platz voll, wenn die deutsche Energiewende da zelebriert wurde und ja, wir gehen voran, das ist unsere Verantwortung, wir steigen gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aus, kein Problem, wir machen das, wir sind Deutschland und so, ne, und ich habe das immer schon damals, ich war immer schon sehr kritisch, was das anging und vor allem hat mich immer sehr gewundert, wie einhellig das alles lief, ja, also die Klimakonferenzen, diese Briefings der Ministerien mit den Journalisten, wie man sich einig war und die kritischen Fragen waren nicht, Moment, geht das eigentlich und Moment, was versprechen wir da eigentlich und Moment, was sind eigentlich die eigenen Interessen daran, sondern es ging immer so, das ist nicht genug, ja, also die einzigen kritischen Fragen in diesen Briefings waren immer, Herr Staatssekretär, warum macht Deutschland nicht mehr? Warum können wir nicht den Prozess beschleunigen? Warum gehen wir nicht einfach voran? Warum können wir nicht 2040 auf CO2-Null-Emissionen? Warum machen wir nicht ein Bündnis mit den armen Ländern? Warum geben wir denen nicht mehr Geld und so? Das war sozusagen der kritische Zugang zu dem Thema. Und es gab sozusagen überhaupt kein wenig Gefühl dafür, dass die ganze Herangehensweise eben sehr unrealistisch war. Ja? Also man kann sozusagen nicht gegen die Ökonomie und gegen ökonomische Interessen langfristig Klimapolitik machen. Darauf haben Ökonomen immer schon hingewiesen. Die wurden dann ja auch ganz gerne aus dem Diskurs ausgeschlossen. Also alle Leute, die irgendwie sagten, Moment, langsam, das wird nicht gut gehen auf diese Weise. Wir brauchen andere Lösungen und da wurde der Diskurs eben sehr stark verengt und jetzt sind wir, glaube ich, in der Phase, wo sich das gerade ein bisschen ändert.
Herr Bojanowski, jetzt haben Sie ungefähr 15 interessante Themen angesprochen. Bei ein paar muss ich jetzt aber nachhaken. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist das Thema Macht. Also man hat ja immer ganz viel auch in der Außenkommunikation mitbekommen, wie groß die Macht der Fossillobby sei. Und jetzt höre ich aber raus, bestens vernetzt über Jahrzehnte bis ins Medienmilieu hinein, ist aber auch die Klimalobby. Darum die Frage erstmal, wer ist denn jetzt eigentlich stärker, die Fossillobby oder die Klimalobby?
Ja, Leute wundern sich, wenn man sagt, also die erneuerbare Lobby hat mehr Einfluss. Also es ist natürlich, wenn man sieht, dass die Fossillobby natürlich viel mehr umsetzt, ja, also es findet ja keine Energiewende statt. Es wird ja mal erzählt, dass irgendwie die globale Energiewende gerade am Laufen ist, aber es gibt eine Energieaddition, ja, also die fossilen Energien wird weiter zugebaut und sind weiter fast also ungefähr 80% der weltweiten Primärenergie sind fossile Energie. Und das heißt, deswegen alleine ist natürlich der Einfluss der fossilen, sondern der Unternehmen groß, weil es die einfach man die einfach braucht, ja, also diesen braucht man auch diese Energie einfach, ja. Aber wenn es um das Lobbying geht, da ist es eben so schon seit den 2010ern, dass die erneuerbare Lobby deutlich einflussreicher ist und die sagen das Geld, was fürs Lobbying mobilisiert wird, deutlich größer ist. Ja, es gibt da, ich zitiere das in meinem Buch auch, diese Art von Studien, die gemacht wurden. Das liegt eben daran, dass dahinter ein riesiges Netzwerk aus Philanthropen und Großstiftungen steht, die ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut haben. Das ist wirklich faszinierend, ja, bis in die Medien hinein, wo eben sozusagen überall kleine Profiteure sind, die von dieser Art von Kommunikation profitieren. Also auch Fact-Checker und so, ja, also Faktenprüfer werden finanziert von Klimastiftungen, ja. Und das ist dann sozusagen, da wird nicht absichtlich gelogen, sondern es ist einfach sozusagen, es wird eine bestimmte Art von Spin, wird einfach sozusagen vorausgesetzt und das muss dann nicht mehr ausgesprochen werden. Ja? Das ist einfach sagen, klar, dass man da übereinstimmt, weil man ist ja für etwas Gutes unterwegs. Man will ja nur den Klimawandel bremsen, was kann daran schon falsch sein, ja? Das ist ja dann so, dass sogar Branchenmagazine des Journalismus haben sehr grüne Ausgaben herausgebracht und große Medien haben Fridays for Future Ausgaben machen lassen, weil man einfach sagte, das ist doch gut. Das ist warum die wollen doch was Gutes, ja? Dass aber dahinter eine Lobby steht, die eigene Interessen hat und für eigene ökonomische Interessen verfolgt und dass vor allem auch sozusagen diese Art von Investitionsmöglichkeiten, die da eben geschaffen werden sollten für diese globale Finanzindustrie, das wurde eben gerne ausgeblendet, ja, dass man einfach in den 2010ern es gab eben viel Investitionsbedarf sozusagen für Finanzindustrie und da ist eben die grüne Industrie war das Neue, wo man eben gesehen hat, das ist jetzt etwas, wo man investieren kann. Und entsprechend haben sozusagen diese Verflechtung von erneuerbarer Branche, Philanthropen und diese linken Szene, NGO-Netzwerken, Journalismus, das hat so ineinander gegriffen und jeder konnte da profitieren. Das ist etwas, ein großes Biotop ist da entstanden. Und deswegen, das war in den letzten 15 Jahren tatsächlich das mächtigere Netzwerk.
Wir reden gleich über den Journalismus noch ein bisschen und über die NGOs. Es gab ja einige, die waren medial extrem präsent. Da ist es mittlerweile deutlich ruhiger geworden. Manche haben sich auch umbenannt inzwischen und sind eigentlich ganz aus den Medien verschwunden. Aber steigen wir doch da nochmal ein. Was ja auffiel, das war ja, dass viel Ängste auch verbreitet wurden. Also ich erinnere an diverse Magazincover, in denen zum Beispiel der Kölner Dom absäuft im Wasser. Oder es heißt, überall haben wir Dürre in Zukunft, Hungersnot. Sie haben das ja auch schon einige Horrorszenarien angesprochen. Dieses Bespielen von Ängsten, von Sorgen im Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel, war das nicht auch eine gewisse Instrumentalisierung dieses wichtigen Themas?
Ja, klar. Also es ist eben, wie soll man sagen, ich habe es im Journalismus immer aus nächster Nähe erlebt. Es ist etwas, was bei dem Thema signalisiert man, wenn man es in einer bestimmten Weise anpackt, dass man auf der Seite der anderen steht. Also es ist wirklich ein Identitätsthema. Also wenn man im Journalismus ein Thema macht, beim Spiegel zum Beispiel, war es immer toll. Man konnte, wenn man ein Thema machte, Wissenschaftler warnen vor, was ich, riesigen Katastrophen wegen Klimawandel, fand das immer eine riesige Zustimmung in Redaktionen, weil man damit signalisierte, dass man auf der gleichen Seite steht. Ja, also das ist einfach so, beim Journalismus ist ja sozusagen die wichtigste Kraft ist, die man nicht so wirklich greifen kann, aber dass man eben zeigt, dass man übereinstimmt und letztlich Journalisten leben davon, dass sie von anderen Journalisten anerkannt werden, ja, dass sie von anderen Journalisten gemocht werden. Darauf beruht die Karriere, nicht auf Evidenz. Also wenn man einen Artikel schreibt, ist immer fehlerlos, dann kommt keiner am Ende des Jahres und sagt, oh, du hast die wenigsten Fehler gemacht, faktischen Fehler, jetzt kriegst du eine Gehaltserhöhung, sondern es geht darum, dass man das schreibt, was die Kollegen, wo sie zustimmen, ja. Und Das ist eben, da geht es auch um kulturelle Zustimmung, dass man eben zeigt, man gehört nicht zu den anderen. Also man ist nicht irgendwie, das ist ja dieses Schlagwort rechts, ja. Also wenn man sagt, wenn man schrieb, ich habe ja lustige Sachen erlebt. Also wenn man zum Beispiel schreibt oder schrieb, die Inseln der Südsee gehen noch gar nicht unter, sondern Satellitendaten zeigen eben, dass die meisten von denen größer werden oder gleich geblieben sind. Das sind ja interessante geologische Effekte. Das heißt ja nicht, dass der Meeresspiegel nicht steigen würde, sondern dass es ausgeglichen wird. Ja, es gibt da Sedimentation und so. Das ist ja hochinteressant, aber wenn man das machte, gab es im Moment, was willst, willst was, warum, warum schreibst du das? Warum willst du das in Frage stellen? Willst du das als beschönigen, was passiert und so? Wir wollen doch nicht auf der falschen Seite stehen, ja? Und so werden diese Themen eben nicht gemacht. Dann das Bild wird immer stärker eingeengt und so entsteht immer ein falsches Bild von dem, was unter Klimawandel bekannt ist. Und also man hat das Thema ist eben Journalismus auf der kulturellen Ebene sehr nützlich, weil man damit eben zeigen kann, dass man dazugehört zum Milieu. Und auf der anderen Seite ist es eben medial interessant, weil man eben mit spektakulären Bildern eine riesige Katastrophe beschwören kann, die immer auch sehr bildstark ist. Ja, also diese Umweltkatastrophen und so, das ist ja etwas, was man toll bebildern kann, was eben so unglaublich dramatisch auch ist. Und wenn man das in Aussicht stellen kann, dass es alles schlimmer wird, da gab es ja unglaubliche Titel in den Medien, dann ist das einfach etwas Reizvolles. Ja, also ich weiß noch Waldbrände in Kalifornien. Ja, also das ist ein Waldbrandland, Kalifornien, ja. Es gehört dann zur Natur dazu. Und trotzdem wird das jahrelang so dargestellt, als ob da jetzt, das ist der Klimawandel, der Mensch mit Treibhausgasen eine Waldbrandhölle jetzt entstehen hat lassen. Und das ist natürlich eine völlig schiefe Beschreibung dessen, was passiert. Aber es wird im Journalismus eben gerne hingenommen, weil es eben allen nützt. Es wird, wie gesagt, es wird nicht absichtlich gelogen. Es ist nicht so, dass es sagt, irgendjemand gesagt wird, wir müssen da jetzt das durchboxen, sondern es sind so kurzfristige Opportunitäten, die sich einfach für jeden ergeben dabei. Nur was da eben völlig dabei unter den Teppich gekehrt wird oder verloren geht, ist einfach Evidenz. Ja, also danach wird gar nicht dann gefragt. Ja, was haben wir denn jetzt eigentlich hier bei den Waldbränden? Ja, was spricht denn eigentlich für einen anthropogenen Faktor und was nicht? Haben wir eine Zunahme? Die erste Frage: Gibt es eigentlich eine Zunahme von Waldbränden weltweit? Ja, und das ist eben alles, da sieht man eben Waldbrandflächen sozusagen seit Jahrzehnten werden die kleiner, ja, weil Menschen sich eben darauf auch einstellen auf Waldbrände und so. Das ist ein viel komplexeres Thema als sozusagen immer dieser Ansatz: Der Mensch macht alles schlimmer durch die Klimaerwärmung. Und die Leute lernen das. Also mir fällt es auf, dass viele Leser sehr gut Bescheid wissen über diese Art von Widersprüchen und dass man das möchten Leute gerne dargestellt haben. Man möchte gerne die Statistiken sehen, man möchte gerne die Widersprüche beschrieben haben. Und das ist dann gerade unter Skeptiker nicht so, dass die unbedingt nur jetzt die das alles ja, sondern beschwichtigt haben wollen, sondern die würden gerne einfach wissen, was ist denn in der Wissenschaft eigentlich wirklich Trumpf? Was weiß man denn eigentlich überhaupt? Ne? Und da ist eben sehr viel Glaubwürdigkeit verloren gegangen durch diese Art von Übertreibung. Man glaubt, wie bei anderen Themen ja auch, wenn so stark übertrieben wird, irgendwann ist die Glaubwürdigkeit weg. Also ich habe das immer gesagt, ich habe immer gesagt, man muss versuchen, das möglichst differenziert darzustellen und gerade das Unwissen zu beschreiben, weil ich eben auch aus der Wissenschaft weiß, von vielen Klimaforschern, denen fehlt das eben. Ja, da sind viele Leute, da gibt es Skepsis, ist sehr verbreitet, aber nicht im Sinne der Skepsis, die man so außerhalb der Wissenschaft so glaubt, dass man irgendwie sozusagen das alles als große Verschwörung irgendwie beschrieben haben will. Das ist natürlich Unsinn. Und das heißt, gerade in der Klimaforschung selbst ist es eben sozusagen, gibt es eine große Distanz zur öffentlichen Debatte. Sind viele nicht einverstanden damit, was eigentlich wie berichtet wird, schon lange nicht mehr. Ne? Also da sind sehr viele auch entsetzt, was aus großen Medien geworden ist. Ja, also dass große Medien sich haben völlig gehen lassen und bei diesem Thema völlig außer Rand und Band geraten sind. Das ist etwas, was viele Wissenschaftler auch ja, entsetzt, kann man wirklich sagen. Und das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass sie auf der anderen Seite stehen würden, dass sie irgendwie sozusagen diese ganze Debatte irgendwie ablehnen würden, sondern die hätten einfach gerne mehr Evidenz, mehr ja, Präzision und mehr Abwägung und so. Und das ist da leider verloren gegangen bei dieser Berichterstattung.
Jetzt haben Sie schon gesagt, also die gerade Fridays for Future waren ja die Organisation, über die überall berichtet wurde. Es war Greta Thunberg war die Hype-Figur, Ikone der Klimabewegung. Es war irgendwann vollkommen normal, dass es grüne Fridays for Future grüne Ausgaben, Klimaausgaben quasi gab für Magazinen. Es war völlig normal, dass die Kids frei aus die Schule schwänzen. Für viele zumindest. Es gab auch einen Haufen Kritik daran. Aber gerade bei der Kritik würde ich gerne mal einhaken. Und zwar, wenn Sie es ja sehen, wie Sie es in den Redaktionen mitbekommen haben, diese Zeit. Für heute ist es ja schon fast schon wieder so weit weg wie die Corona-Zeit. Aber diese Zeit damals, als Fridays for Future wirklich gehypt wurden, ständig medial stattfanden, man auch unterwegs war mit den Klimaklebern auf der Straße oder auch an Bildern, wenn Sie gerade wieder im Museum unterwegs waren und so. Gab es denn da keine kritischen Stimmen auch, die gesagt haben, Leute, ihr bietet denen hier gerade eine riesen Leinwand?
Das muss ich sagen, das war wirklich bestürzend, kann man wirklich sagen. Also es ist in einer Einvernehmlichkeit wurde das alles durchgewunken und auch eins zu eins berichtet. Also es gab auch Journalistenpreise für diese Art von Berichterstattung. Ja, man hat sich gegenseitig, es war für im Journalismus dieser Klima, die Klimaapokalyptik war ein identitätsstiftendes Merkmal im Journalismus, kann man ganz klar so sagen. 2018 war ein Dammbruch. Es ging alles, also es war ja so, dass dann das Wort Klimanotstand wurde ja von einer Lobby, also von, ist ja lustig, es gibt ja alle möglichen Geschichten. Also es ist so, dass die Erdölerbin Getty in den USA, das ist eine Erdölfamilie, das ist oft so, dass die Erdölerben das Erdölgeld reinwaschen wollen, indem sie im Klimajournalismus, im Klimalobbyismus jetzt tätig sind. Und da hat die Erbin hat eben das Wort Klimanotstand geprägt und hat eben große Demonstrationen von der New York Times und so veranstaltet. Und innerhalb weniger Monate wurde dieses Wort Klimanotstand zum Wort des Jahres von Oxford Dictionaries. Es haben hunderte Städte und Gemeinden haben Klimanotstand ausgerufen, ja, als ob jetzt irgendwie, also Notstand, ja, als ob man jetzt wirklich das Leben sofort auf Klima ausrichten müsste, als ob es keine anderen Probleme in einer Stadt gäbe. Unfassbare Investitionen mussten vorgenommen werden, um eine Stadt wie Duisburg oder so plötzlich klimasicher zu machen, wo gleichzeitig die Schulen verfallen und das öffentliche Leben und so weiter Problemen ausgesetzt ist. Das passierte alles völlig unkritisch. Ja? Und es war dann so, dass in Berlin, es gab eine Untersuchung, 2018 gab es in Berlin jeden Tag 12 Demonstrationen. Und fast alle wurden medial ignoriert. Außer die Klimademonstrationen, über die wurde berichtet, auch wenn sie noch so klein waren. Ja? Und woran lag das? Und das ist eben interessant. Das ist eben das gleiche Milieu. Ja? Also die Journalisten erkannten ihresgleichen, ihre Kinder, ihre sozusagen Altbaufreunde aus den Altbauvierteln, die haben da demonstriert, hier in Hamburg, wo ich wohne. Ich bin auf diesen Klimademonstrationen journalistisch dann gewesen, habe mir das angeguckt. Es war wirklich lustig. Da waren immer nur die Schüler aus den reicheren Vierteln, ja, die kamen dahin und hatten dann schulfrei und die Lehrer auch und so, die waren dann da, haben sich dann gefeiert gegenseitig und aber die Leute, die aus den anderen Vierteln waren, auf sowas, es sei denn, sie wurden dahin gekarrt, aber hat man da nicht gesehen. Das war wirklich so. Und das heißt, es war eine, wie soll man sagen, eine Selbstbeschwörung eigentlich, ne? Und das ging von 2018 bis, würde ich sagen, bis 2024, 25 auf jeden Fall so durch. Und es wurden dann ja so viele Leute als Klimajournalisten, den Beruf gab es ja vorher nicht, Klimajournalist gab es ja plötzlich, es waren ja alle Klimajournalisten plötzlich, Leute, die sich mit dem Thema eigentlich so wissenschaftlich gar nicht auskannten, die aber so reinkamen, weil man gerade das Wissenschaftliche dafür gar nicht wollte, das war etwas, was störte eigentlich, also wenn, ich habe das öfter erlebt, dann da wurde man geradezu beschimpft, wenn man mit wissenschaftlichen Argumenten kam, ja, das ist etwas, was völlig fremd war, weil diese Leute damit auch nie in Kontakt gekommen waren. Ja, also das ist die naturwissenschaftliche Grundlage dieses Themas, wurde einfach übergangen. Ich kenne mehrere Journalisten, die vorher oft jahrelang über Klima berichtet hatten, dann überhaupt nicht mehr, weil es merken, wie riskant das wurde. Ja, also man riskierte tatsächlich, man kann sagen, seinen Beruf, wenn man sozusagen versucht hat, weiter evidenzbasiert über Klimawandel zu berichten, weil sozusagen das so wirkte, als wollte man da sozusagen den gegen den Klimaschutz eigentlich anschreiben, ja. Das hing eben auch damit zusammen, dass die Karriere vieler damit dann verknüpft war und dass Leute wie ich, die dann versucht haben, eigentlich das zu machen, was sie vorher gemacht haben, nämlich das Thema, sozusagen nüchtern zu beschreiben, so dass einfach Leser sich ein Bild machen können über das, was man weiß, was man nicht weiß, und dann ihre eigenen Schlüsse ziehen könnten. Das galt dann plötzlich als Bedrohung. Ja, also das war dann eben für andere Leute im Diskurs, waren Leute wie ich dann eine Bedrohung, weil man eben dann plötzlich, weil ich Dinge schrieb, die nicht schrieben, und das da müssen sie sich Fragen stellen, die sie sich eigentlich stellen wollen, und so wurde man dann auch diffamiert. Also das war schon sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr ja, heikel, so über einige Jahre, wie stark sich der Diskurs verengte und wie giftig das auch war. Ja, also da gibt es einige üble Geschichten, also was da auch Leuten passiert ist, auch in der Klimaforschung selbst. Ja, da haben ja auch renommierte Wissenschaftler sind ausgestiegen aus der Klimaforschung, weil sie eben auch sehr stark diffamiert wurden. Und das, warum sollte man sich das antun? Ja, und hat aber eben dazu geführt, dass sozusagen die Leute, die den Diskurs dominierten, immer diskursmächtiger wurden, weil es immer weniger Widerspruch gab. Und interessanterweise ist einer der, das ist gerade passiert, einer der, ja, den größten Apokalyptiker, die 2018, 19, das ist ein New York Times-Autor, Wallace Wells heißt der. Und der hat den größten Klima-Apokalyptiker-Bestseller geschrieben, Die unbewohnbare Erde. In der New York Times wurde er veröffentlicht, New York Times Magazin, und da wurde ein Weltbestseller und wurde bewundert. Deutsche Journalisten waren ja voll des Lobes, und das ist ja endlich, wird es mal geschrieben, wie das ist, und völlig übertriebene Apokalyptik, wissenschaftlich ganz schlecht belegt. Und also ich habe damals gedacht, mein Gott, was für ein Schwachsinn, das so aufzubauschen und so unsachlich darüber zu schreiben und dass es dann keine Kritik gibt. Ja, im Gegenteil, es wurde aufgenommen, es fiel einfach, das war der Geist der Zeit. Ja, alle haben das lustvoll aufgegriffen. Und dieser Wallace Wells hat jetzt vor einem halben Jahr einen Text geschrieben in der New York Times, wo er sehr kritisch auf diese Zeit zurückblickt. Also er hat davon sehr stark profitiert, er hat diesen Bestseller geschrieben, hat sich damit einen Namen gemacht, aber jetzt hat er einen Text geschrieben, wo er gesagt hat, ja, also sieht es sehr kritisch, und ist es sehr stark kulturell begründet, weil eben sich da so ein bestimmtes linkes Milieu damit moralisch aufladen konnte. Und er sprach eben auch diese Investitionsgeschichten an, dass die Finanzindustrie eben auch neu nach den 2000er Jahren wieder neue Möglichkeiten suchte, um Geld zu investieren, und da war die grüne Industrie eben, bot sich da an, und da kam eben eins zum anderen, und da förderte man sich gegenseitig, und diese großen Klimaschutznetzwerke haben eben da einer neuen Energieindustrie sozusagen den Boden bereitet und eben sehr stark da finanziell auch profitiert. Ja? Und das wurde eben völlig ignoriert. Da wurde auch in Deutschland wieder so getan, als ob die Wind- und Sonnenindustrie etwas per se Gutes wäre, die einfach nur was Gutes für die Menschheit tun und davon gar nicht selber irgendwas hätten und so. Und unglaublich von Subventionen profitieren, von Steuergeldern. Und das wurde alles ignoriert, und der Wallace Wells hat das jetzt eben sozusagen ganz selbstkritisch auch beschrieben, gesagt, das wurde ausgeblendet und man hätte dafür kritischer sein müssen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass der Diskurs sich etwas beruhigt, und es sind eben auch viele von diesen sogenannten Klimajournalisten jetzt mittlerweile auch aus den Redaktionen sind wieder rausgegangen, also teilweise entlassen worden, weil der Bedarf einfach nicht mehr da ist. Hat dazu geführt, diese Art von Klimajournalismus, dass die Aufgabe dieser Leute war, jedes Thema, das haben die auch so, das war auch die Agenda, jedes Thema, was irgendwie aufkam, den Klimaaspekt jedes Themas zu betonen. Also egal, was passierte, ob es irgendwie Flugzeugturbulenzen waren oder es war ein Rugby-Spiel oder sonst was, es wurde überall behauptet, der Klimawandel hätte irgendwie einen Einfluss. Und das wurde berichtet. Und das ist natürlich, das nennt der Klimawissenschaftler Mike Hume Klimareduktionismus. Also man sieht immer nur einen Klimaaspekt, und sei das Thema auch noch so komplex beschrieben wird das als klimaabhängig. Ja? Und war völlig wild, und alles waren Klimakiller, ja, von Kindern übers Atmen bis Wohnen und weiß ich was. Gab's Auswüchse, und das hat sich selbst verstärkt. Und es ist eben so, dass der Job dieser Leute aber nun mal war, das Klimathema zu forcieren. Und was sollen die auch machen? Also dann sehen sie eben überall nur Klimawandel. Ja? Und deswegen war das eine sehr verengte Sichtweise, die eben das Thema immer weiter forcierte, aber eben mittlerweile so stark, ja, also so einseitig eine Richtung gedrängt hat, dass eine Gegenbewegung quasi, ja, nur eine Frage der Zeit war.
Jetzt ist es ja so, Sie haben gerade eben das schöne Wörtchen Apokalypse benutzt. Und wer sich so diese Klimalobby, vor allem die sehr, sehr lauten Vertreter, auch in den Medien angehört hat, der hatte irgendwann so ein bisschen den Eindruck, also es wurde ja auch verbal aufgerüstet. Man sprach ja nur ganz zu Anfang von Klimawandel und Erderwärmung. Das war ja dann ganz schnell Klimaerhitzung. Dann war es eine Klimakatastrophe. Irgendwann war es die Klimahölle. Also da ist man schon in einem ganz biblischen Bild angekommen. Aber man hatte natürlich, das gehört ja auch immer zu einer guten biblischen Geschichte dazu, man hatte natürlich auch so ein Heilsversprechen dabei, folgt nur unserer Lehre, dann wird alles gut, so ungefähr. Dieses Klimathema, war das für manche Menschen auch schlicht eine Ersatzreligion?
Ganz unbestritten. Das ist also, glaube ich, völlig klar, dass das in der säkularen westlichen Welt, wo einfach diese Art von Sublimierung einfach fehlt. Ja, also man hat eben, es fehlt einfach. Und da ist das Klima als sozusagen übergeordnetes Problem, dem man alles unterzuordnen hat, dem man alles zu opfern hat, alle seine Handlungen danach auszurichten hat, verzichten hat. Also viele Rituale sind ja, kann man ja auch eins zu eins in einer Religion sozusagen auch anwenden. Aber auch das, wie das widerspricht nicht der physikalischen Grundlage, dass es eben eine riskante Klimaerwärmung gibt. Aber es ist eben das sind Phänomene, die sich einfach herausgebildet haben. Und es war dann 2018 so, dass, wie Sie das ansprechen, dass diese Begriffe Erderhitzung und statt Klimawandel und Klimakrise statt Klimawandel und so. Da gab es NGOs, die in die Redaktion kamen, also in die Redaktionskonferenzen und haben gesagt, dass die wissenschaftlich korrekten Begriffe Klimawandel, globale Erwärmung, das wären eben Verharmlosungen, ja. Und man müsste eben Klimakrise sagen was war das andere, Klimakrise und Erderhitzung und so. Und das wurde gemacht. Also das hat mich nicht überrascht, dass es manche machen, aber dass es sich das so wirklich so konsequent als durchgesetzt hat, wie ein Katechismus, ja, dass man eben glaubte, eine Sprachregelung zu übernehmen zu müssen, wenn man es nicht gemacht hat, war man rechts. Ja? Also ich schreibe nicht Klimakrise, ich halte das für das völlig falsche Wort. Eine Krise geht vorbei, ja. Und dann ist wieder alles gut. Aber die globale Erwärmung ist ja genau das Gegenteil. Ein ganz langfristiger Prozess, der über Generationen anhalten wird. Das ist keine Krise. Das ist ein Phänomen, das eben ein Problem, das da bleiben wird. Ja. Und das ist eine völlig falsche Beschreibung, dass das passiert. Oder Erderhitzung bei, sagen wir, jetzt haben wir 1,2 Grad plus. Das ist einfach keine Erhitzung. Das ist einfach ein falscher Begriff, der den Leuten etwas vorgibt, was von vornherein unglaubwürdig ist. Ja, also jeder begreift das sofort, dass das ein Spin ist, der etwas, ja, den Leuten politisch etwas einpflanzen soll. Und das ist einfach, finde ich, das gehört sich im Journalismus nicht. Ja, man muss so zurückgenommen und neutral wie möglich die Begriffe wählen und sich nicht und nicht die Begriffe von einer politischen Bewegung übernehmen. Das wurde aber gemacht. Man kann bei Google Trends das schön sehen. Bei Google Trends eingeben den Begriff Klimakrise, dann sieht man 000 über Jahrzehnte und dann plötzlich 2018 geht es dann so hoch, ja. Plötzlich war das ein Begriff und der wurde künstlich eingespeist in den Prozess von diesen NGOs, also von der Klimabewegung. Und dass Journalisten sich dem so unterworfen haben, fand ich schon faszinierend zu sehen, dass das so einfach ist. Ja, also das mich wundert da nicht mehr viel, aber diese Unterwürfigkeit unter Begrifflichkeiten, die überhaupt nicht, ja, die wissenschaftlich einfach nicht passen, ja, die aber ganz klar aktivistisch sind und mit politischen Motiven verknüpft sind, dass man das so macht, das finde ich schon bezeichnend.
Jetzt, Sie haben es schon mal vorhin angesprochen, im Zusammenhang, es gab ja diesen Film mit Al Gore zum Beispiel, aber auch die NGOs haben immer wieder im Prinzip gesagt, wir haben noch ein Zeitfenster von so und so vielen Jahren, dann ist quasi alles unumkehrbar, dann ist die Katastrophe da. So, dieses Zeitfenster hat sich, wenn man sich die ganzen Jahre mal anschaut, immer weiter mal verschoben. Und das hat vielleicht anknüpfend an diese Ersatzreligionsgleichnis, das hat so was von dem Untergangspropheten, der immer wieder den Weltuntergang nach hinten verschieben muss. Ist das eigentlich, oder andersrum gefragt, wie unseriös ist es eigentlich, den Menschen immer zu sagen, wir haben jetzt noch 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre und dann geht die Welt aber unter, dann ist es vorbei.
Ja, das ist der Deadlineism, ne? Das ist etwas, was häufig kritisiert wird, immer falsch, immer schief geht. Es geht immer schief. Man kann da Ich habe einen 2020, weil 2020 war eine Deadline, die häufig genutzt wurde, ja, für Klima-Deadlines. Da habe ich mal alles mir so angeguckt, was für 2020 alles vorhergesagt wurde, in den 70er, 80er, 90er Jahren, auch in den 2000ern. Alles falsch. Es war alles falsch und es waren Vorhersagen von Politikern, Wissenschaftlern jeder Art. Bis hin, Großbritannien wird nicht mehr besiedelt sein und aber auch so einfache Sachen wie von Angela Merkel 2007, die Zugspitze wird dann eisfrei sein und 2020 oder das Arktiseis, das wurde ja schon so häufig gesagt, dass im Sommer in der Arkt das in der das Arktis arktische Sommereis sommerliche Meereis in der Arktis dann verschwunden wäre. Schon 2012 sollte es verschwunden sein, dann 2015 und es ist ja immer noch da. Und ja, das ist wirklich etwas, was sozusagen in diesem Thema so beliebt ist, dass man einfach sagt, dass diese Leute glauben, so eine Deadline setzen zu müssen, damit man handeln kann. Also das ist ja etwas, und wenn man jetzt im Nachhinein guckt, dann sind diese ganzen, sozusagen, es gab 1994 der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat damals gesagt, 2020. Wenn man bis 2020 nicht die Reduktion eingeleitet hat und wirklich durchgreifend gehandelt hat in Sachen globale Erwärmung, dann wäre es zu spät. Das heißt, jetzt wäre es also zu spät. Ja? Und das ist alles, wie soll man sagen, sehr problematisch. Und die Leute haben man guckt sich das alles falsch. Und es gibt den Witz, habe ich gerade jetzt gelesen. Noch 12 Jahre, dann werden die Leute aufhören, dann versprechen Wissenschaftler mit den Deadlines aufzuhören. So, also das ist so etwas, es ist einfach mittlerweile, hat sich das verselbstständigt, dass Leute einfach schon da misstrauisch werden, wenn sie so ein Deadline hören, weil sich das alles so totgelaufen hat. Trotzdem wird es immer noch gemacht. Ja, es ist das falsche Mittel, ja.
Um den Punkt abzuschließen jetzt, bevor wir zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Der ganz große Hype, wir haben schon drüber gesprochen, das war so 2018 bis so 2021, 2022. Ich glaube, dann ist es stark nach unten gegangen. Gerade die ganz großen Ikonen haben inzwischen, glaube ich, dieses Klimathema so ein bisschen verlassen. Also Greta Thunberg ist inzwischen eher auf Bötchen in Richtung Gaza unterwegs. Frau Neubauer macht jetzt viel so generell links, Antikapitalismus, auch so ein bisschen gegen rechts und solche Sachen. Warum ist denn das Thema jetzt eigentlich so aus der Mode gekommen, dass jetzt alle quasi anfangen, sich den nächsten heißen Scheiß sozusagen zu suchen, auf den sie sich draufsetzen?
Ja, so erwartbar auch, ne? Also diese Leute, es ist ja schön, wie sie sich jetzt auch entlarven. Ja? Also es geht ja bei Thunberg mit ihrem Antisemitismus und so, oder bei Neubauer mit ihrem Antikapitalismus. Das sind ja Dinge, die verraten ja auch die Wurzeln dieser Klimabewegung. Ja? Also es geht da letztlich, gerade auch diese Leute, die aus dem gehobenen Bürgertum kommen, das ist so typisch. Das waren ja die sagen, das Trägermilieu der Umweltbewegung. Das sind ja die Leute aus den 60er Jahren. Das waren ja, die Umweltbewegung hat sich ja gespeist aus den gutbürgerlichen Schichten, aus den alten Reichen, sagt man verkürzt. Ja, also Leute, die gut dastanden und die auch Emporkömmlinge des Wirtschaftswunders sehr, sehr kritisch sahen, weil die sozusagen eine gesellschaftliche Konkurrenz darstellten. Ja, und die Umweltbewegung war sozusagen das perfekte Mittel, um diesen Leuten Sand ins Getriebe zu streuen. Ja? Das ist sozusagen dem Kapitalismus, diesen Emporkömmlingen, den neuen Reichen, ein Bein zu stellen und zu sagen, Leute, ihr macht die Umwelt kaputt, halblang. Wir machen jetzt hier Regeln, damit ihr nicht mehr so prosperiert. Ja, so ganz kurz gesagt. Aber das steckt natürlich auch dahinter, dass und das verrät sich jetzt eben auch bei dieser diesen ja Führern, Anführern der Klimabewegung. Das sind eben Leute aus Familien, die eben zu den alten Reichen gehören, in denen die eben nie Geld verdienen müssen und die eben sozusagen diesen gesellschaftlichen Statuskampf führen über Umweltthemen. Ja, und jetzt, wo das Klimathema eben so ein bisschen im Abschwung ist, sucht man sich eben andere Themen, wo das eben genauso auch funktioniert. Ja, nur eben Klima war eben ideal, weil das eben global war und weil das eben eine Bewegung war, die hatte so viel Power, da vorne auf dieser Bühne zu stehen und mit dem Megafon die Feinde zu markieren. fossile Böse, ja, also diese fossile Industrie, die der Menschheit ihre beste Zeit ermöglicht hat über die letzten 200 Jahre. Ja, es ist die industrielle Revolution basiert auf Erdöl, Kohle und Gas. Ja, und China hat 500 Millionen Menschen aus der Armut in wenigen Jahrzehnten befreit, ein Weltwunder eben mit Kohleenergie. Ja, und diese Dinge, das ist natürlich ein Problem, ja. Ich meine, es wäre gut, wenn man fossile Energie nicht bräuchte. Dann wäre die globale Erwärmung gebremst. Das ist aber, wie gesagt, das sind wir in einem Menschheitsdilemma und das wird von diesen Leuten ja gerne übergangen. Also das wird gerne übergangen, weil man eben nicht daran eigentlich an der Prosperität der Menschheit interessiert ist, sondern am eigenen Fortkommen, ja.
Also am Ende dann doch schnöder Egoismus letztlich, der dahinter steckt.
Ja, oft ja. Es gibt natürlich auch Idealisten. Also es ist ja so, dass in der Klimabewegung in der zweiten Reihe dann eben viele waren, die das Thema wirklich bewegt, ja. Und das ist ja auch völlig berechtigt. Fridays for Future als Bewegung selbst ist ja sozusagen eine verständliche Bewegung, eine, man könnte sogar sagen, wichtige Stimme, weil dieses Thema ja, braucht ja auch Leute, die das auch gewichtig thematisieren. Ja, es ist ja auch gut, wenn es dafür Demonstrationen gibt, als gesellschaftliche Kraft, ja. Nur es wurde eben gekapert von bestimmten Leuten und von bestimmten Interessenverbänden und so weiter. Und dann ist es eben schwierig, ja. Und es ist eben auch so, dass Kindern, das finde ich besonders schlimm, dass es eigentlich sehr stark Angst gemacht wird. Also wenn ich sehe, hier in Hamburg Ausstellung für Kinder, ja, da wird ihnen gezeigt, wie sie später im Klimawandel sterben werden, ja, den Kindern. Also es ist unfassbar, völlig pervers. Der WDR hat eine App konstruiert für den Schulunterricht, die Klima-App. Die wird im Schulunterricht angewandt, großflächig, von Lehrern, die ganz stolz sagen: Guck mal, hier sehen wir dann, sehen sich die Kinder, wie sie von Waldbränden umstellt sind im Schulraum. Und hier kann man dann sehen, wie die Fluten immer höher steigen und so, ne? Da wird den Angst gemacht und es wird überhaupt nicht gesehen, wie pervers das ist. Ja, also ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf den Gedanken überhaupt kommen kann, Kinder so, das Thema so auf Kinder loszulassen. Ja, natürlich muss man über Klimawandel sprechen, aber man kann doch nicht den Kindern sagen, so und daran werdet ihr sterben. Also das für eine Art von Pädagogik, völlig, völlig verrückt. Also, aber das Verrückteste daran ist eben, dass nicht nur gemacht wird, sondern dass nicht gesehen wird, dass es pervers ist. Ja, das finde ich immer so krass, dass man einfach so tut, nur ganz stolz drauf ist und über Jahre das im Unterricht auch so gemacht wird. Wenn ich mir Schulbücher angucke, wie das Klimathema da behandelt wird, ist es auch erschreckend, ja, wie schlecht evidenzbasiert das oft ist und wie alarmistisch das ist. Also man muss das Problem natürlich sagen auch klar schildern als großes Problem, ja. Aber man muss es natürlich auch korrekt machen und eben auch erwähnen, dass die Menschheit nicht hilflos ist, ja. Das wird ja immer gerne unterschlagen. Also ich war mit meinen Kindern hier in Hamburg an der Elbe und habe denen gezeigt, die Küstenschutzanlagen, wie toll das funktioniert, ja. Also Hamburg wurde ja 1962 von der schlimmen Nordseesturmflut. Ist hier die Elbe hoch und dann hat in Wilhelmsburg und so weiter 350 Leute gestorben, damals in den Fluten in Hamburg und sehr viel zerstört worden. Und 2012 war es, glaube ich, eine Flut, die auf den Zentimeter genauso hoch war, Nordseeflut. Es war, ne, genau das Gleiche. Nichts ist passiert, weil einfach der Küstenschutz so gut funktioniert hat, das Wasser wurde genauso kanalisiert, wie man es wollte. Alle Deiche haben gehalten, Küstenschutzanlagen haben gehalten, Fluttore wurden zugemacht oder eben Flutflächen geöffnet und so weiter. Ganz toll. Man sieht in der Innenstadt, das sind 9 Meter hohe Küstenschutzmauern in Hamburg. Man sieht sie gar nicht, weil die im Stadtbild so integriert sind. Da sind dann Promenaden drauf und da sind dann Treppen, wie soll man sagen, so Stufen, wo man sich hinsetzen kann und so weiter. Das ist alles ganz toll gelöst. Und es ist eigentlich etwas, was man den Leuten zeigen muss, auch den Kindern. Ey, das ist das nicht toll, die Menschheit gelernt hat, sich gegen Wetterrisiken zu wappnen. Und das ist eben die Seite, die man auch unbedingt zeigen muss, damit man diese Hilflosigkeit nicht schürt. Ja, also die Kinder kriegen ja ein Gefühl, als ob sie dem Tode geweiht sind. Ja, und das ist völlig, völlig krank, muss ich sagen.
Also besser in Anpassung investieren, als Ängste zu schüren. Apropos anpassen, müssen wir übers Handeln sprechen. Also wir haben schon geredet, es gibt eine Erderwärmung und die wird irgendwann dazu führen, dass es einfach immer wärmer wird, dass möglicherweise auch Pole abschmelzen, Meeresspiegel steigen und so weiter. Die Frage ist natürlich, was können wir konkret dagegen machen? Und vor allem, was bedeutet das dann auch für unsere Art zu leben? Müssen wir da Abstriche machen zum Beispiel?
Zunächst mal muss man sehen, dass es eben ein sehr langsamer Prozess ist, ein schleichender Prozess. Und dass diese Art von Wetterextremen nie, sagen, es wird immer so in den Medien auch so geschildert, wenn eine Flut irgendwo ist, eine Hochwasser, Fluss, Hochwasser, das ist jetzt das neue Normal, das ist wegen Klimawandel. Ja, so läuft das ja nicht. Also es kann sein, dass es einen Anteil gibt, dass der Starkregen, der da stattgefunden hat und der das sozusagen ausgelöst hat, das Flusshochwasser, dass der teilweise aufgrund des menschengemachten Klimawandels passierte, also dass ein Anteil dieser Erwärmung da zu sehen ist, aber das sind dann ein paar Prozent. Also wenn das Unwetter jetzt auch sonst gegeben, es wäre aber vielleicht um 3% schwächer gewesen. Ja? Also 30% weniger Regen oder so. So muss man sich das vorstellen. Also wobei man eben bei dem Flusshochwasser 2021 in Deutschland, in Westdeutschland, im Ahrtal, die Regenmengen waren zwar extrem, aber die waren nicht, die gab es vorher auch schon, ja, in Ausnahmefällen. Das waren extreme Regenfälle, aber das gab es auch schon in früheren Zeiten. Und solche Hochwasser gab es auch schon in früheren Zeiten. Und das wurde damals auch erstmal wieder übergangen. Da wurde so getan, als ob das jetzt das wäre jetzt der menschengemachte Klimawandel, weil eben Leute ihre Verantwortung damit loswerden können. Können sagen, ja, hier, das konnten wir nichts machen, Klimawandel, ja. Und Medien haben das eben auch so schön dann durchgereicht. Und aber so ist es eben nicht. Und man sieht eben eine Verschärfung, dann gerade bei Starkregen ist es plausibel anzunehmen, dass eben mit der Zeit es häufiger extremeren Regen gibt. Ja? Aber das heißt wiederum nicht, dass dann Hochwasser unbedingt extremer sein müssen. Weil Hochwasser hängen eben sehr stark von der Infrastruktur ab, von der Geologie, von der Topografie und so weiter. Und das ist eben, da ist eben das meiste Menschen gemacht. Also Ofenvorsorge und so, ja. Und das ist eben, der Klimawandel ist immer ein untergeordneter Faktor. Es ist ein Faktor, aber der ist untergeordnet und man muss eben das alles zusammendenken. Und das heißt, der Klimawandel erhöht bestimmte Risiken. Das ist schlecht und problematisch, weil es auch weitergeht. Und man weiß auch nicht gar nicht, wie stark, also man weiß auch nicht, wie weit in die Zukunft weitergeht und so. Deswegen ist es auch ein Problem, das ein großes Problem. Aber man muss eben sehen, Hochwasser sind nicht schlimmer geworden. Ja? Also trotz globaler Erwärmung, trotz höheren, größeren Starkregenmengen örtlich, ist es eben so, dass die Daten dann zeigen, global, dass es eben global keine Verschärfung von Hochwasser gibt. Es ist im Gegenteil so, dass alle Arten von Wetterextremen weniger schlimm sind als früher, außer Hitze. Ja? Also das heißt, es gibt zwar dann, der Meeresspiegel ist da höher, das heißt, Sturmfluten laufen höher auf, aber die Menschen haben sich besser geschützt. Das heißt, oder Taifune oder so, ja, die sind früher waren das oft riesige Katastrophen. Mittlerweile der gleiche Taifun war in Bangladesch 2020, da ist ein Taifun über Bangladesch gezogen, der war schlimmer als der, also heftiger als der von 1970, bei dem 500.000 Menschen ungefähr gestorben sind. Und bei dem 2020 sind 128 oder so gestorben. Und das liegt eben daran, dass die Wettervorhersage und die Warnung einfach, es hat sich stark verbessert und eben die Infrastruktur ist besser, der Küstenschutz und so weiter. Das heißt, die Wetterextreme verschlimmern sich dann in gewisser Weise. Und das ist ein Problem, weil man eben nicht genau weiß, wie schlimm das wird und wie stark die Verschärfung dann aussehen wird. Gerade die Unsicherheit ist eben ein Problem an sich. Aber es ist eben nicht so, dass ein verschärftes Wetterextrem automatisch eine größere Katastrophe bedeutet. Das muss man eben verstehen.
Was können wir jetzt konkret machen, um das Ganze zu stoppen?
Zu stoppen wird eben nicht gehen. Also es ist eben ein träges System, ja, und man hat eben schon im System jetzt eine Erwärmung drin, die weitergehen wird. Auch der Meeresspiegelanstieg, selbst wenn man jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen den CO2-Ausstoß auf Null senken könnte, würde es weitergehen. Ja, also das ist schon im System drin. Und es ist aber auch völlig unrealistisch anzunehmen, dass sich die Weltwirtschaft, also die Energieversorgung der Welt, jetzt irgendwie plötzlich umstellen wird. Das wird nicht passieren. Also wenn man mit Energieforschern redet, Leuten, Ökonomen, Leute, die das wirklich analysieren und das wirklich durchdenken und sich damit wirklich beschäftigen und nicht eben diesen Energielobbyismus betreiben, die legen das auch ganz nüchtern dar, sagen eben, so eine Umstellung der Energieversorgung, gerade weil die Abhängigkeit von fossilen Energien gerade in armen Ländern so groß ist, ist es eben so, dass das Jahrzehnte brauchen wird. Und es ist völlig unrealistisch anzunehmen, dass 2050 die Welt klimaneutral wäre. Ja, das ist selbst in Europa wird das nicht funktionieren. Und man sieht ja auch, wie Europa darunter leidet, unter diesem Vorreitertum. Und Das heißt, man hat man muss das Problem realistisch beschreiben. Das macht das Problem größer, ja, dass man eben nicht sofort umstellen kann. Und man hat sich, das ist ja das Widersprüchliche bei diesem Thema, was einem immer wieder begegnet, dass der Ausstieg aus der Kernenergie oder überhaupt die Anti-AKW-Bewegung in Europa auch, in Deutschland am ausgeprägtesten, aber ja auch sonst gab es die ja und war sie ja recht erfolgreich, auch in den USA, wo es ja immer noch Kernkraftwerke gibt, aber in Deutschland war es nicht, aber dass eben die gleichen Leute Umweltbewegung vor dem Klimawandel waren und dann Anti-AKW-Bewegung auch gleichzeitig sind, das zeigt eben, dass es eben nicht primär um den Klimaschutz geht bei diesen Leuten. Ja, sonst müsste man ja sagen, also, dann Kernkraft ist ja nützlich als klimafreundliche Energie und kann eben skalieren. Man kann eben mit Kernkraft sehr viel Strom erzeugen, ganze Metropolen erleuchten lassen. Und das ist eben so, also ein Energieforscher sagt neulich zu mir, wenn man gleichzeitig vor dem Klimawandel Angst hat und vor der Kernenergie, dann hat man ein Mathematikproblem. Ja? Dann kriegt man dann kann man dieses Problem, dann ist es nicht skalierbar, der Kampf gegen den Klimawandel. Und so ist es eben. Aber es zeigt eben diese Anti-AKW-Bewegung, die eben, dass es eben die gleichen Leute sind wie die Klimabewegung, zeigt eben, dass es da auch um andere Dinge geht als um den Kampf gegen den Klimawandel. Sonst würde man ja die AKW auf jeden Fall mitnehmen. Ne?
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Deutschland ist mit gutem Beispiel vorangegangen, könnte jetzt auch sagen, vielleicht mit einigen Maß an Selbstüberschätzung, hat die Energiewende eingeleitet. Wie würden Sie denn bislang die Bilanz bezeichnen? Große Erfolgsgeschichte oder eher ein Flop?
In Deutschland würde ich das als geradezu katastrophal beschreiben, die Energiewende. Also das ist so extrem teuer. Also hunderte Milliarden, und man baut nur das Energiesystem und man kriegt ja nicht sozusagen Wertschöpfung dadurch. Also es ist ja so, dass es wird natürlich da wahnsinnig viel geredet, die grüne Industrie und so weiter, aber es ist letztlich ja so, dass man einen Energiestock aufbaut und den anderen abreißt. Und dann hat man das gleiche wie vorher, nur volatiler, ja, in wetterabhängiger Energie. Und dazu braucht man ein riesiges Backup-System, Leitungen, Speicher, Technologie, die es noch gar nicht gibt auch, ja. Also Speicher in Dimensionen, die es noch gar nicht gibt. Wird einfach mal so auf PowerPoint-Präsentation erzählt, ja, dann machen wir Speicher. Und macht das immer stutzig, weil ich gerne mit den Leuten rede, die daran wirklich forschen, an diesen Dingen. Und das sind die skeptischsten. Also Leute, die in den Instituten sitzen und so vorne die Präsentation machen und viele so theoretische Arbeiten machen. Das sind oft die Leute, die dann auch in dieser Lobby dabei sind, in der Energiewende-Lobby und dann große Reden halten und so. Aber die werden dann oft von den wirklichen Fachleuten auch sehr skeptisch gesehen, ja, weil da wird eben sehr viel, ja, wie soll man sagen, werden sehr viele Dinge behauptet, die einfach nicht realistisch sind. Und Deutschland hat sich da eine Sackgasse manövriert, die finde ich so krass und so, ja, so problematisch, weil man kann jetzt ja kurzfristig da gar nicht rauskommen. Man zerstört ja sogar die Kernkraftwerke in der Energie. Man sprengt Kohlekraftwerke, die modernsten Kohlekraftwerke, Hamburg-Moorburg hier, da hätte der ganze Hafen versorgt werden können. Das sind ja sauberere Kohlekraftwerke als in anderswo in Europa, die jetzt aber ja weiterlaufen und die Emissionsrechte kaufen. Und das ist alles, wie soll man sagen, da sieht man eben, dass nicht effizient an Effizienz gedacht wird oder an sozusagen Umsetzbarkeit von Klimaschutz. Wie kommt man am effizientesten zum Ziel, sondern es geht darum, eine bestimmte Infrastruktur ideologisch zu zerstören, um die eigene Infrastruktur aufzubauen, von der man irgendwie kulturell oder ökonomisch profitiert. Ja? Und das ist eben da verrät sich eben ein Kulturkampf, der eben ökonomisch und technologisch eben hochproblematisch ist. Und Deutschland ist da eine Sonderrolle und wenn man mit Leuten aus dem Ausland spricht, es wird ja mit hohem, hohem Erstaunen und teilweise auch mit Amüsement gesehen, wie Deutschland sich da verrannt hat und gleichzeitig eben die Leute weiterhin so auftreten in der Regierung, als ob man das nicht ändern könnte. Ja? Also es wird, ja, alle sagen ja, Atomausstieg war ein Fehler, mittlerweile distanzieren sich ja sogar die Grünen vom Atomausstieg und sagen und wollen das auf die CDU schieben. Alle haben natürlich da mitgemacht, ja. Das Schlimme daran, dass das so eine mächtige Bewegung wurde, diese Anti-AKW-Bewegung, weil sie im medial eben auch so ein Echo hatte. Ja, also es war eben immer riskant für Atomkraft zu sein in Deutschland die meiste Zeit, weil medial eben sozusagen die linke Perspektive einfach priorisiert wird und da ist eben die Anti-AKW-Perspektive hatte immer Anklang. Und es ist eben so AKW-Befürworter waren immer in der Defensive und Politiker, die sich für AKW aussprachen, ging immer so ein bisschen ein Reputationsrisiko ein. Und Das ist eben der große Fehler von Merkel-Regierung gewesen, Merkel 2, 2011 nach Fukushima, dass man eben diese verantwortungslose, diesen verantwortungslosen Zeitgeist-Reaktion ins Parlament einfach hat, das Parlament hat bestimmen lassen und nicht gesagt hat, so, wir weitblickende Vernunft, wir lassen das jetzt mal bei flach halten, so, wir gucken mal und so und fassen das Thema mal lieber nicht an, weil wir verantwortungsvoll sind. So wie in anderen Ländern, ja. Japan hat ja dann runtergefahren, die AKW, und ja hochgefahren und hat ihn nicht zerstört. Und da war Fukushima und trotzdem setzt Japan wieder auf Kernkraft. Ukraine, wo es Tschernobyl gab, setzt auch auf Kernkraft. Ja, also die beiden Länder, die einen GAU erlebt haben, beides mit Atomkraftwerken, die in Deutschland nicht zugelassen wären. Also es waren beides ältere Werke, die in Deutschland kein Standard waren. Deutsche Atomkraftwerke waren viel moderner als Fukushima und Tschernobyl. Und das heißt, das wurde alles übergangen. Die Ethikkommission damals nach Fukushima bestand aus Bischöfen und anderen Sozialkundlern und nicht Energieforschern und so. Das und die und das wurde die von Merkel eingesetzt wurde. Das ist so alles völlig kurios und man muss sagen, Deutschland hat sich in eine unglaublich schlechte Ausgangsbasis gebracht, weil man ja sozusagen, weil auch das dem Klimaschutz ja schadet. Also die Leute, andere Länder sehen, dass Klimaschutz der Ökonomie schadet. Das ist das, was Deutschland mittlerweile ausstrahlt, ja. Keiner will so sein wie Deutschland. Oder ähnlich schlecht als Großbritannien gemacht. Aber Deutschland ist noch schlechter. Und wegen dieser absolut hochidealisierten Anti-AKW-Bewegung. Und das heißt, Deutschland steht mittlerweile für Klimaschutz ist ökonomisch schädlich und hat damit das letztlich signalisiert ist das, was es nie signalisieren wollte. Es hat dem ganzen Prozess geschadet. Und ja, das ist deswegen in vielerlei Hinsicht ein großes Problem, dass Deutschland diesen Weg gegangen ist.
Jetzt haben Sie schon gesagt, im Ausland belächelt man das Ganze vielleicht noch. Hier im Land selber ist es dann vielleicht weniger lustig, auch mit Blick auf Energiesektoren, die sehr energieintensiv sind und die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Sonne und Wind durchs Jahr durchkommen. Ist denn dieses Thema Energiewende jetzt weltweit quasi unsexy geworden, weil Deutschland so ein Negativbeispiel dafür ist?
Also ich erlebe das so, dass wenn man, gerade wenn man so liest was und hört, auch auf Podiumsdiskussionen in den USA und so, wenn man dann hört, wie über deutsche Energiewende geredet wird, dann gehen alle Alarmglocken an. Dann weiß man, okay, das ist das warnende Beispiel, das darf man auf keinen Fall machen, so wie es Deutschland gemacht hat. Ne? Wall Street Journal 2019 schon die dümmste Energiepolitik der Welt in Deutschland. Und das Furchtbare finde ich eigentlich, dass es mittlerweile den meisten klar ist, die sich mit dem Thema beschäftigen, im Ausland, in der Wissenschaft, aber im deutschen Diskurs, im medialen Diskurs, sind immer noch im Grunde die wortführend und in der Politik, die eigentlich aus dieser Zeit kommen, wo das schick war, die deutsche Energiewende zu hypen und diese deutsche Energiepolitik zu hypen, die bestimmt weiterhin den Diskurs und die können nicht mehr zurück. Also, weil man hat ja so lange behauptet, dass das einfach die Lösung ist und dass wir die Vorreiter sind und dass es natürlich das Allerbeste ist. Und alle anderen, die das nicht mal sind, rechts und Klimaleugner. Und da kann man jetzt nicht, weil man ist ja auch in einem Netzwerk, wo man sich eben auch sozusagen was versprochen hat. Man ist ja zusammen. Und da ist es jetzt, man sieht es ja auch an Kanzler Merz und so, der sagt dann, ja, es war ein Fehler. Die Energiepolitik war ein Fehler, aber sie ist irreversibel. So, wir gehen jetzt den grünen Weg weiter. Und die Ministerin Reiche versucht ein paar Stellschrauben zu ändern. Also, dass nicht mehr ganz so viel Geld verschwendet wird an Subventionen. Ja? Dass man versucht, den Ausbau der erneuerbaren Energien anzupassen an den Ausbau der Netze und so. Ganz völlig vernünftige, klare Dinge, die Korrekturen, die völlig überfällig sind, ökonomisch seit Jahren fordern. Selbst das gerät sofort ins Trommelfeuer. Es läuft eine unglaubliche Kampagne gegen Reiche. Das heißt, zeigt eben, dass es eigentlich, dass diese Netzwerke so stark sind, dass Deutschland weiterhin in dieser Falle ist. Und ich sehe da, es gibt ja politisch auch keinen naheliegenden Ausweg, weil die sich ja alle, diese Parteien, ja, voneinander abhängig gemacht haben. Und was soll da, dann bräuchte es eine neue Partei, so ungefähr, die da Mehrheiten sammelt für eine andere Energiepolitik.
Die Frage zum Schluss, Herr Bojanowski. Sie haben gesagt, energiepolitisch hat sich Deutschland in eine Sackgasse manövriert. Da wird sich jetzt so mancher fragen, wie kommt das Land da wieder raus? Also, werden wir in naher Zukunft ein Revival, ein Comeback der Atomenergie in Deutschland erleben, eventuell ergänzt um Solar- und Windkraft?
Ich bin ziemlich sicher, dass das passieren wird, aber ich glaube, das wird noch lange dauern. Weil es wird einfach ein Comeback der Kernkraft global geben. Ne? Also es ist einfach, man Klimaschutz, Energie skalieren kann nur mit Kernkraft. Das ist einfach so, es gehört einfach dazu und es gibt ja immer Länder, die es machen. Es geht jetzt langsam los und es haben sich jetzt 33 Länder zusammengeschlossen, auch in einem verabredet, eben Kernkraft wieder hoch zu skalieren. Viele Länder, die Kernkraft nutzen, bauen es wieder, wollen es wieder ausbauen. Es gibt Wiedereinstiege, gerade in Europa gibt es jetzt neue Pläne und so. Deutschland wird dazu noch brauchen, weil es einfach keine politischen Mehrheiten im Moment gibt dafür, also innerhalb dieser Parteien. Das heißt, und dann muss man sich ja wieder bauen. Also, und das heißt, es liegt in der Zukunft. Und bis dahin, wenn man sich anguckt, es gibt ja katastrophale Daten, ja. Die zeigen, Deutschlands Stromproduktion ist ja im Sinkflug und Frankreich geht hoch bei Stromproduktion, weil es ja Atomkraftland ist, ja. Und die haben eben gesicherte Grundlast. Und wo wird die Industrie der Zukunft hingehen, ja? Also ist doch völlig klar. Nicht, also die ist ja sehr stark strombasiert, also Rechenzentren, KI und so weiter, wo gehen die hin? Wo geht überhaupt die Schwerindustrie, wo geht die verarbeitende Industrie hin? Ja, da, wo die Energie billig ist. Und ich habe schon vor Jahren immer gehört, so aus Schweden oder aus Frankreich oder aus Osteuropa, dass man da froh ist über die deutsche Energiepolitik, weil man einfach die Firmen abgreifen wird, die in Deutschland weggehen. Das war immer so ein kleines, auch der Kampf gegen deutsche Autoindustrie in Europa, ja, völlig, wie soll man sagen, offensichtlich, dass die im eigenen Interesse handeln, wenn sie gegen die deutsche Autoindustrie indirekt über Umweltgrenzwerte agieren, weil die deutsche Autoindustrie eben die großen Autos produziert und damit sozusagen am meisten verwundbar ist. Ja. Und das ist alles so offensichtlich gewesen, dass mich immer gewundert hat, dass das in Deutschland kein Thema war. Im Gegenteil, die deutschen Minister waren in der EU immer diejenigen, die am engagiertesten für noch striktere Klimapolitik waren. Und das ist alles, ja, wie soll man sagen, mir fällt das manchmal wirklich, ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich, ja, also was da passiert ist, wie sich Deutschland da ins Knie geschossen hat und jetzt, dass man eben nicht sofort, obwohl es mittlerweile alle verstanden haben eigentlich, dass es falsch ist, sozusagen immer mehr verstehen, kann man nicht ändern, die Politik, weil man ja jetzt in dieser Energiewendenprozess drin ist und kleinste Korrekturen lösen sofort eine unglaublich scharfe Gegenreaktion aus. Und das heißt, man wird da weitergehen und das ist ja unfassbar teuer. Also es gibt Rechnungen, viele Billionen wird die Energiewende kosten, ja sowohl staatliche Gelder, also Steuergelder des Bürgers, und dann eben die privaten Investitionen, die nötig sind, um das umzusetzen, ja, die Vorschriften. Also das wird, das ist ja Verfassungsgericht auch, steckt ja auch dahinter, dieses Urteil vom Verfassungsgericht 2021, das ja diesen Klimaschutzprozess vorgeschrieben hat, ein Drehbuch quasi vorgeschrieben, ein ganz scharfes Drehbuch. Und da wird es, ich denke mir, da wird es bald auch da wieder versucht, wird bestimmt wieder aufgerollt werden, dieses Thema auch gerichtlich, weil es einfach nicht umsetzbar ist. Und die ökonomischen Folgen werden jetzt mehr und mehr sichtbar. Und ich denke mir, wenn man da radikale Parteien verhindern will, die das aufgreifen, weil wenn die Leute, wenn das alltägliche Leben zu teuer wird, dann, das ist ja immer so gewesen, dann gewinnen radikale Parteien. Und deswegen halte ich das Thema auch für wirklich höchst gefährlich. Also ich glaube, dass dieses Energiethema ist, geht so an die Grundlagen ran, des Lebens, der Zivilisation und an Prosperität, letztlich an Wohlergehen, dass man hier an den Grundlagen des Wohlstands rangeht und so weiter und das mit dieser Ideologie, da bin ich sehr skeptisch und ich sehe da jetzt keine kurzfristige Änderung, die da irgendwie sichtbar wäre. Deswegen kann man da nur sehr skeptisch bleiben, glaube ich, sehr pessimistisch sein.
Wenig erbauliche Worte zum Schluss, Herr Bojanowski. Ja. Trotzdem ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch, ja, für Ihre Zeit. Und ich bitte auch um Entschuldigung, dass wir die Zeit, wir hatten eigentlich eine Stunde verabredet, ein klitzeklein bisschen gerissen
haben. Ist kein Problem.
Wunderbar. Dankeschön nochmals.
Danke, genau.